Was wir nie aufgelöst haben, ist auch eine Sache. Ich glaube, Nathalie, wir haben das besprochen damals. Der Ersatz für Elton bei Wer. Nee, wie heißt das? Wer weiß denn sowas? Genau. So.
Ja.
Haben wir nie besprochen, wer es dann wurde, ne?
Nee.
Und da laufen wir jetzt schon die Folgen mit dem neuen im Panel Wotan Wilke Möhring.
Ja, also die Begeisterung war nicht so groß in den Kommentaren, sage ich jetzt mal.
Hast du die Kommentare gelesen?
Wo, ja, bei Facebook? Weil mich das auch gewundert hat. Und dann dachte ich so, mal sehen, was die Ultras dazu sagen. Und sie waren not amused.
Ich finde es einfach nur so witzig wegen Wotan Wilke Möhring, weil ich den auch, also weil ich so lange nichts mehr von dem gehört habe. Und jetzt plötzlich sprichst du den Namen aus und ich denke mir so, oh mein Gott, wie kommt das denn da hin? Also das ist ja richtig random. Also more random geht's ja gar nicht.
Ja, der war bestimmt sehr oft da zu Gast, so, wegen irgendwelcher Filme. Ja. Aber ich denke mir auch so, wann schauspielert der jetzt noch? Das ist doch ultra der Knochenjob bestimmt, oder? Du machst 1000 Folgen im Jahr.
Ja, und der ist ja noch Tatort-Kommissar, ne? Also der dreht ja auch ein paar Folgen im Jahr.
Wir machen uns Sorgen um die täglichen Shows im deutschen Fernsehen und vor allem um eine davon. Und ihr müsst stark sein in dieser Folge.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
So, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Ich glaube, es ist Folge 299, oder?
Oh mein Gott.
Ich glaube schon.
Oh mein Gott.
Ja. Mein Gott, mein Gott. Ja, ich glaube auch, ich muss an der Stelle sagen, wir müssen zumindest die Feierlichkeiten von Folge 300 verschieben. Ich glaube, ich schaff's nicht, in der nächsten Woche jetzt in dieser ganzen Sommerhaus-Euphorie 2 Folgen pro Woche-Sache irgendwie gerade eine 300. Folge so richtig zu auf die Beine zu stellen. Aber wir feiern auf jeden Fall die 300. Folge. Ob es dann direkt in der nächsten Folge ist, ist egal, weil, kleines Geheimnis, es ist gar nicht Folge 300, weil auf dem Feed sind auf jeden Fall mehr als 300 Folgen. So, also es sind mehr als 300 quasi Sounddateien hochgeladen, aber die Zählung sagt, nächste Woche ist Folge 300. Aber deswegen ist es eh nicht so ernst, aber Folge 300 wird auf jeden Fall gefeiert werden. Bestimmt auch mit diesen 2 Ladies, die heute wieder da sind. Die beiden Showhorses des deutschen Fernsehens hier sind Nathalie und Jule.
Hallo.
Hallo.
Na, Showhorse ist mein neuer Lieblingsbegriff, muss ich sagen. Ist meine neue Diva, finde ich.
Wieso?
Na, das ist doch Desiree Nix neues Ding, dass sie das überall so die ganze Zeit sagt, oder?
Ja, ja,
genau. Ich bin das große Showhorse. Ja. Ja, sie ist auch ein Horse. Bei welcher TV-Show wart ihr zuletzt jetzt im Publikum? Weil letzte Woche, ne, Denise und ich jetzt hier bei Joko und Klaas, was gibt's da bei euch zu verkünden?
Ja, ich war bei Grete Nenzler, das habe ich ja schon mal erzählt.
Ja, ich habe da nur die Backstage-Clips gesehen von Calvin, wie er da hinten dann so mit dem Koch, wer war das nochmal, der Koch-Coach in der Folge, war das Ralf Zacherl?
Ja.
Ja, genau. Da habe ich ein paar Background-Sachen gesehen mit den beiden, wie die sich da vorbereitet haben. Stimmt, haben wir darüber geredet. Und bei Jule, warst du jetzt irgendwo zuletzt?
Na, zuletzt ist es 1,5 Jahre her, aber ich war bei Duell um die Geld letzten Sommer.
Ach. Mit Jana oder nee?
Mit Jana und Lea, genau. Lea ja auch Podcast-Gast gewesen vor 6 Jahren.
Legendär.
Legendär. genau, und da waren wir bei der Aufzeichnung. Und das war.
Und wer war da zu Gast?
Das war die letzte Folge und das war Benjamin von Stuckrad-Barre, Janine Michaelsen und Eden Hasanovic, genau. Ja, und es war auch mit einer der schlechtesten Folgen, also ich fand, da gab es schon bessere, also vor allem bei Eden war ja schon noch eine Folge, also der war ja auch in der Staffel schon da und wurde nochmal eingeladen, wo ich mich auch dachte, ja okay, toll, wahrscheinlich auch nur Sets für jemanden, der krank war oder so und Janine kennt man ja auch immer, aber es war trotzdem lustig, weil Leas Blicke einfach Gold wert waren während der Show, weil sie die ganze Zeit abgefuckt war. Das war gut. Das hat mir gefallen.
Ich erinnere mich noch an eine Aufzeichnung von der besten Show der Welt, wo ich mal war. Das war, glaube ich, auch die legendäre Ausgabe, wo immer dann in so Aufzeichnungen davon geredet wird, dass die bis 3 Uhr nachts ging. Da war ich dann da damals. Das war wirklich absurd. Also das war wirklich, ich dachte, da fallen hier Leute gleich um einfach so. Weil es dann ja auch nur so eine Breze und irgendwie ein Wasser gibt, was man dann so bekommt. Es war eine Show, wo ich glaube, Frank Rosin und noch irgendein Koch mussten so im Dunkeln irgendwas kochen, glaube ich. Und da wurde dann, und am Ende musste Jakob Lund, der damals noch nicht, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie Sidekick war oder zumindest so am Anfang seiner Sidekick-Zeit war das, Jakob musste dann am Ende das Essen probieren,
ja,
so verköstigen.
Ja, ich weiß
es
noch, weil ich habe mir das damals so oft angeguckt. Ja, das war, das wo die das schlechteste auch. Gericht machen mussten.
Ja.
Ja, und da haben die halt so...
Ja, ich
halt
bin so nicht sicher, ob das was anderes war.
Aber da kam auf jeden Fall Jakob raus und da ist Jakob auch vom Stuhl gefallen, das weiß ich nicht.
Genau, weil das wollte ich, okay, dann war es das Gleiche, weil das wollte ich sagen, weil da war kurzer Schreckmoment im Studio, als Jakob da umgefallen ist mit dem, mit seinem Stuhl und ist richtig auf den Boden gefallen, einfach.
Ja,
der das, Arme. Naja. Da erinnere ich mich noch dran, ja. Gut, das waren unsere Memories hier zum Einstieg. Heute haben wir einiges vor. Wir machen den großen Vergleich zum Ende von Werwölfe versus The Power. Also, ne, The Power habe ich jetzt auch endlich aufgeholt. Natalie und Jule sind eh schon fertig und absolute Expertinnen im Fach. Und wir sprechen ein bisschen über Promi Big Brother, checken da ein. Jule wollte gerade noch über Euphorie sprechen, ne, das deutsche Euphoria quasi. Aber wir müssen anfangen, sowohl einerseits mit dem Dschungelcamp-Gerücht oder Gerüchten gleich, aber vor allem mit einer für mich absoluten Schocknachricht, und das meine ich sogar wirklich so ernst, weil...
Ich weiß genau, was du sagen wirst.
Ja. Und es ist wirklich, also es ist nicht nachvollziehbar aus meiner Sicht, und ich habe das Gefühl, wir müssen da was machen. So, es geht nämlich darum, dass DWDL vermeldet hat, dass First Dates zu Ende geht. First Dates wird bald keine neuen Folgen mehr bekommen. So zum neuen Kalenderjahr wird es keine neuen, also es ist offiziell irgendwie so eine Formulierung in diesem Artikel drin, so First Dates geht in eine Produktionspause oder sowas. Aber die auch das, wie DWDL das Ganze einordnet, ist, dass das First Dates nicht mehr weitergeht. So. Und das versteht kein Mensch, ehrlich gesagt, weil First Dates hat gute Quoten. First Dates ist absolut beliebt. Und also warum das zu Ende geht, keine Ahnung. Ne? Also wir sind ja im Podcast große Fans von First Dates. Und ich schaue das wirklich super, super oft. So. Und wollte da eben auch, in Klammern, auch selber mal hingehen gerne. So. Und jetzt wird mir diese Möglichkeit wahrscheinlich genommen, weil es keine neuen Folgen mehr geben wird. Und ja, wie geht's euch mit dieser Neuigkeit?
Aber das ist doch jetzt, also ist ja nicht für immer, oder? Ist jetzt einfach nur für so einen Zeitraum oder wie? Also ich habe da nur gelesen, dass da so stand, dass die ja noch vorproduziert haben und die laufen dann noch und dann irgendwann werden wahrscheinlich alte Folgen gezeigt oder wie, aber für wie lange soll das denn sein?
Ja, das verstehe ich eben auch nicht, aber man muss jetzt kein Experte sein im Fernsehbereich, wenn diese alten, also wenn es dann einen Zeitraum gibt, wo alte Folgen laufen und das quasi kein Quotenänderung irgendwie groß bedeutet, dann werden einfach keine neuen Folgen mehr produziert werden. Also da muss man ja kein Prophet sein, um das jetzt vorherzusagen.
Aber was soll denn dann stattdessen laufen?
Das ist eine gute Frage. Cooking Academy vielleicht. Das
Oder sie können auch Mieten kaufen, Wohnen gerne zurückholen.
Nee. So, Jule, so fangen wir jetzt gar nicht erst an. Wir suchen jetzt nicht für Vox. Wir suchen jetzt nicht für Vox eine Alternative zu First Dates. Es gibt keine Alternative zu First Dates, was das jetzt ersetzen könnte. Also es ist absolut unverständlich.
Also meine Verschwörungstheorie ist jetzt, dass du jetzt hier auf besorgt tust und traurig und dabei hast du eigentlich was damit zu tun, weil du nämlich die Bewerbung so merkwürdig fandst da bei diesem Programm. Das weiß ich
und
nicht
du meinst,
ganz
ich
genau,
das irgendwie
hast du nämlich einmal erzählt, dass die dann dir immer wieder E-Mails geschrieben haben.
Ja, stimmt.
Aber das fand ich, ja, das stimmt auch. Ich fand das auch merkwürdig, aber...
Du bist
ich wollte
Powerplayer.
Nein, aber ich wollte diese Bewerbung tatsächlich jetzt noch vollenden und dann auch mitmachen, aber ich denke mal, das wird jetzt nicht mehr funktionieren.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Und ja, also ich bin jetzt gerade ein bisschen, also erstens geschockt von der Nachricht und geschockt, dass ihr jetzt nicht hier, also auch so richtig hier mit mir mitgeht. Also, das ist doch wirklich scheiße.
Ja, gut, aber vielleicht City of Love geht ja vielleicht weiter. Das ist
der andere Satz. Ja, genau.
Jetzt hör auf, hört es auf, jetzt hier schön zu reden. Es gibt doch keinen Ersatz jetzt für First Dates.
Ja, tut mir leid, ich habe halt keine emotionale Bindung zu dem Format. Es tut mir leid. Ich schalte halt erst ab 19 Uhr ein, zu Perfektes Dinner.
Ja, aber ja, wir also haben doch hier gemeinsam alle die Lieblingsfolge geschaut und so.
Ja, aber ich musste. Also es gibt so drei
Gökhan gute und
Folgen vielleicht.
Das ist absoluter Quatsch. Es ist absoluter Quatsch. Wirklich, First Dates ist für mich der Rettungsanker für jede soziale Interaktion bei mir zu Hause. Immer wenn ich Leute hier habe.
Weil die Interaktion bei denen noch unangenehmer ist. Ja. Und dann kann man sagen, hier, guck mal, die wissen auch nicht, was sie erzählen sollen.
Ja. Aber das ist perfekt. Wenn man mit wie vielen Leuten, letzte Woche mit Denise, als sie hier war, haben wir First Dates geguckt. Immer wenn ich jemanden hier habe, dann schauen ich schaue immer First Dates mit Leuten. Die ganze Zeit. Ne? Mit Anni. Immer First Dates. Wir schauen First Dates die ganze Zeit. So. Und das wird mir jetzt genommen, weil keine neuen Folgen mehr produziert werden. Ja, es gibt sehr viele Folgen, die natürlich da sind, aber das reicht mir nicht. Also irgendwann sind die ja durch und außerdem will ich ja auch, dass neue Singles die ganze Zeit kommen. So und dass auch Datingleben 2026 und 27 und 28 quasi immer noch abgebildet wird und nicht man ständig dann irgendwelche Leute da sieht mit viel zu... Also ne, mit Klamotten, die gar nicht mehr heute aktuell sind, mit Gesprächsthemen, die heute nicht mehr aktuell sind und so. Das kann doch nicht sein.
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube irgendwie nicht, dass es das Ende bedeutet.
Das ja, und weißt du, warum nicht? So,
weil du da hingehst und verarscht uns.
Nein. Nee, ach, so weil war's. Wir, leider nicht, weil wir First Dates retten werden. Wir machen eine Petition, Save First Dates.
Du stellst dich davor in das Gebäude drauf in Köln und machst so einen Protest.
Also ich war damals das war mit meiner erste so richtig fernsehaktivistische Tätigkeit, war ich damals beteiligt an der damals sehr schnelllebigen ProSieben-Serie Flash Forward. Kennt ihr noch? Flash Forward war so ein bisschen der Lost-Nachfolger. Das lief mal zwei Staffeln lang auf ProSieben. Und dann wurde die Serie wurde abgesetzt in den USA. Und dann gab es weltweit Proteste dagegen. Und ich war dabei bei Save Flash Forward damals. Es gab Flashmobs, das war die Flashmob-Zeit 2012, 2013 oder so. Es gab Flashmobs, es gab alles Mögliche. Wir haben versucht, diese Serie zu retten, es hat nicht funktioniert. Und jetzt, über 10 Jahre später, will ich schaffen, mit diesem Podcast, mit der Plattform, die wir alle haben, dass wir es schaffen, First Dates zu retten. Es muss doch möglich sein, eine erfolgreiche Sendung zu retten vor dem Aus. Das geht doch gar nicht.
Ja, aber was sagt denn Roland dazu?
Ja, eben. Ja, habe ich mich auch gefragt.
Keine Ahnung, der hat doch jetzt seine Tochter so und war hier bei Let's Dance und alles. Der hat bestimmt doch jetzt auch, dann ist ja auch unklar, ob First Dates Hotel weitergeht. Ne? Das sieht wohl ganz gut aus, aber jeder scheißt auf First Dates Hotel, oder? Also First Dates Hotel
ist wirklich... Als ob das noch weitergeführt wird, aber nicht First Dates.
Ja, weil sie da halt irgendwelche Reality-Stars wieder reinschicken können. Das ist ja die Rechnung, die sie machen. Oh, so einfach so aus dumm. First Dates ja eine x-beliebige Reality-Show zu machen. Das ist so, ja okay, dann können wir hier noch irgendwie Werbeplätze verkaufen. So, ja, scheiß ich drauf. Ich will First Dates. Ich will das normale First Dates weiter behalten. Ja. So. Und ich würde sagen, wie gesagt, wir machen eine Petition. Wir wollen, dass First Dates weiter produziert wird mit 9 Folgen. So. Und richten das direkt an Vox. Und damit kette ich mich an den Marienplatz in München mit dieser Petition.
Am Ende ist es aber nur so, dass das Studio, dass da irgendwas war und die das irgendwie erneuern müssen. Und deswegen
Schimmelbefall.
Kurz Pause, ein halbes Jahr. Ja, genau, ja. Schimmelbefall. Und ein halbes Jahr machen sie Pause, bis dann das renoviert wird und dann können sie weitermachen. Am Ende ist es nur sowas.
Nein, du musst den Artikel durchlesen.
Okay, sorry.
Das ist ja eine Exklusivmeldung von DWDL, die haben ja recherchiert.
Grab schon. Einfach so ein Grab ist es eigentlich, der Artikel. RIP First Dates ist es eigentlich. Ah, guck mal, ich habe ja gerade gegoogelt, Roland Trettel zeigt sich optimistisch. Siehst du?
Na, ja. Siehst du, Dennis, ganz ruhig.
Ja, also ich glaube, ich bin auch optimistischer, wenn wir diese Petition da schaffen und wir alle, auch ihr beide, TikToks hochladet mit der
Guck hier,
mit dem
wir
Aufruf
gehen stark davon aus, dass wir spätestens im Sommer oder Herbst wieder First Dates Folgen produzieren werden, dann für das Jahr 2027. Und er ist voll gelassen und sagt, dass es weitergehen wird.
der sitzt da gelassen und hat zwei Weizen-Intus, da wäre ich auch gelassen.
So. Das ist halt ein cooler Tipp.
Wir werden definitiv wieder produzieren, weil solange es da draußen Single-Menschen gibt, Dennis, werden wir hier stehen und alles geben, um Menschen zusammenzubringen. Vertraut uns. Ja, vertrau doch mal, Roland. Also bitte.
Seit es keine neuen Folgen von Detlef muss reisen mehr gibt, vertraue ich Vox überhaupt nicht mehr, ehrlich gesagt. Kurzer Aufreger hier zum Beginn der Folge. Wir machen weiter mit Aufregern im Dschungel. Lange ist es nicht mehr hin. Die Gerüchte werden mehr und es gibt wieder zwei neue Gerüchte zu den DschungelcamperInnen 2026. Und jetzt sollen dabei sein, mein oder fast schon unser Lieblingspromi auch, würde ich sagen, Nathalie. Also wir haben ihn schon ganz oft hier in irgendwelchen mysteriösen Shows, die wir da nicht geschaut haben, vermeldet. Hardy Krüger Junior soll dabei sein und Umut natürlich, gerade auch wieder geboxt, wenn ich das richtig gesehen habe. Die beiden, da gibt es jetzt handfeste Gerüchte, glaube ich, auch von der Bild-Zeitung, dass die beiden dabei sein sollen.
Ich finde irgendwie bei Hardy Krüger, das ist echt so ein Mysterium, dieser Mann. Weil er ist Schauspieler, aber ich habe den jetzt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wann er das letzte Mal irgendwo gespielt hat. Wahrscheinlich dann in so, Inga Lindström und so Zeug, ja, denke ich mir mal. Und dann, wunderbar, dann gut, dann geht es ihm also gut, da bin ich froh.
Das ist immer gut, wenn man bei so Telenovelas irgendwann mitspielt.
Ja, genau, das ist immer ein gutes Zeichen. Und bei Rote Rosen war er ja auch mal vor ein paar Jahren. Und dann, was ich ja auch so witzig finde, dass er ja auch bei Let's Dance eigentlich mitgemacht hat und dann hat er kein einziges Mal getanzt und war dann sofort wieder raus, weil er irgendwie seinen Fuß oder so verknickt hat oder keine Ahnung, was da geschehen ist. Und jetzt neuer Versuch. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein Typ, der dann auch nicht zu peinlich rüberkommen will. Also ich habe jetzt irgendwie da nicht das Gefühl, dass der da so aus sich rauskommt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass er so ein Allüren-Typ ist irgendwie, oder?
Nee,
also der ist jetzt kein
ich
so
glaube, der ist ganz nett.
So Mathieu so. Carrière eigentlich, sehe ich da nicht so drin.
Nee. Ich glaube, dann hat eher der Typ von GZSZ eher Allüren als der, glaube ich. Irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Den kennst du auch, Nathalie. Ich dachte, du bist da eher in meinem Team.
Nee, aber das ist ja auch, also es ist ja immer so, es hat Julia letztens auch schon gesagt, dass die GZSZ-Leute entweder in die Felix-Richtung gehen oder dann in die Jörn-Schlönvogt-Richtung. Und ich glaube, dieser, der da mitmachen soll, der ist schon eher ein bisschen spannender auf jeden Fall.
Ja. Und Umut, was sagen wir dazu?
Buh.
Nix.
Ja, ich weiß nicht. Auch das ist halt eine billige Nummer, so, ne, weil man weiß, da wird außenrum dann eben viel geredet werden. Ne? Da wird Emma wieder 12-mal bei Punkt 12 irgendwie was sagen dazu. Dann nimmt er bestimmt irgendeine bekannte Reality-Person mit als Begleitung und so. Und dann ja, ist das halt so ein Dauer-Instagram-Thema irgendwie die ganze Zeit. Aber im Camp, also ich weiß nicht, da klar ist er seit dem Sommerhaus auch jetzt jemand, wo man immer ein bisschen was erwarten muss, so in Sachen, dass er sich mit Leuten auch anlegt. Ich hoffe, dass sie irgendwie darauf verzichten, dass sie da jetzt jemanden reinnehmen, der irgendwie mit ihm schon irgendwie eine Vorgeschichte hat oder so.
Ja.
Aber ja, I don't know, das ist, also ist jetzt für mich jetzt auch niemand, wo ich so euphorisch bin, aber finde ich jetzt auch, da gibt es auch Schlimmere. Also wenn ihr jetzt euch entscheiden müsstet zwischen Kelvin und Umut, wen würdet ihr lieber mitnehmen?
Kelvin würde ich eher. Aber weil der so positive Vibes hat auch so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Bei Kelvin hat man halt schon, also der war halt schon überall. Da wüsste ich jetzt halt genau, wie der da sein wird, weil es wäre halt super ähnlich auch zu KDRS und so, was ja jetzt an sich nicht schlecht ist, weil anscheinend verstellt er sich jetzt nicht super doll. Aber ja, so gesprächemäßig fände ich es, glaube ich, nicht so spannend. So bei Umut, da hat man wenigstens noch, dass er eben, ja, jetzt hat er halt wieder eine Dating-Show gemacht und vorher dann nur mal Sommerhaus, aber so viel kennt man ja eigentlich von ihm noch nicht.
Ich glaube, die ZuschauerInnen von dieser Wo die Liebe hinfällt Show, die kennen wahrscheinlich schon ein bisschen mehr von ihm, aber das ist keiner von uns. Ne? Ja also ich glaube, da hat er sich schon ja mehr geöffnet, da geht es auch um Therapie und bla und Paartherapie und alles, ich glaube, da
ja, okay, hat er stimmt. Aber da war er ja auch nicht alleine, also es, irgendwie war der immer so an jemanden dran geknüpft und jetzt erst ist er, macht er wieder was alleine.
Ja.
Mir sind es halt auch wieder viel zu viele Reality-Leute da drin, weil, also ich finde so 2, 3 kann man schon mitnehmen, aber jetzt haben wir Umut, Serkan, Kelvin.
Ja, mal schauen, ne, ob es dann so kommt, aber jetzt mit in Klammern sollte. The Power, ne, da würde ja dann Serkan und Umut jetzt auch eine so eine Background-Story ja eh schon da sein, ne, wenn beide da wären.
Ja,
aber ja, mal gucken, also das ist jetzt, ne, so richtig Euphorie, aber so in der Kombination dann mal müssen wir uns den Cast dann angucken und ja, mal abwarten, ob sie sich noch was Kreativeres vielleicht auch einfallen lassen. Ja, das zu den Dschungelcamp-Gerüchten und jetzt ist die Frage, wo wir als nächstes hingehen. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Promi-Big Brother-Check-In, bevor wir zum Rest kommen und ja, ich letztes Mal, als wir hier unsere große, ich habe mir jetzt ausgedacht, diese großen Folgen heißen Fernsehen für alle Konfetti Edition. Also das ist so die Konfetti Edition ist. Das passt
ja,
irgendwie für
passt
mich.
Doch, ja.
Ja, so. Und in der letzten Konfetti Edition hatten wir ja drin, dass beziehungsweise nee, das war in der Denise Folgenbesprechungsausgabe, dass ich ja noch gesagt habe, ne, Harald und Desiree machen mit. A.K.A. Fernsehen für alle exclusive, dass die beiden da teilnehmen, habt ihr zuerst bei uns gehört. Und dann war es ja so, dass in den ersten Tagen ja dieser, oder am ersten Tag wurde dieser Luxusabteil revealed, die Musterwohnung, ne? Musterhaus, ja. Musterwohnung heißt es. Ja. Ja. Und da saßen dann für 1, 2 Tage Desiree und Harald alleine drin. Und in den Rohbau, das ist der nicht luxuriöse Teil, da ist am ersten Tag noch Jimmy Blue Ochsenknecht eingezogen zu den schon eh da lebenden Promis und das war dann so die Aufteilung und dann wurde an den nächsten Tagen dann mehr gemischt. Wie gefällt es euch denn bisher? Ihr habt wesentlich mehr gesehen als ich, glaube ich, bisher. Also ich habe, glaube ich, die ersten 2 Folgen gesehen und dann ansonsten noch relativ viel Clips und so bei TikTok, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gerade so auf aktuellem Stand bin.
Ja, also mir gefällt es richtig gut dieses Jahr. Ich bin auch froh, dass sie einfach eine andere Umgebung gewählt haben. Auch wenn es ja relativ zeitig klar war, dass es irgendwas mit einer Art Baustelle zu tun haben wird. Und am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass es so fürs Anschauen ein bisschen kühl alles wirkt. Aber mittlerweile habe ich mich echt dran gewöhnt, dass die da einfach halt auf so Paletten sitzen und so und das alles so ein bisschen, ja, halt auch viel draußen sich abspielt. Aber auch die Zusammenstellung der Leute, die finde ich richtig gut. Also da war ich auch dann doch recht überrascht, auch wie Desiree und Harald da so reinpassen. Und ja, so die einzigen Ausfälle ein bisschen im Cast, finde ich, sind so bei den Männern. Also jetzt André zum Beispiel, von dem sieht man gar nichts so wirklich, obwohl der gut ankommt, da so in
das
der Gruppe.
Crazy.
Weil er, glaube,
sorry.
Ja, es ist crazy, sagt er immer nur. Ja.
It's crazy.
Aber so, ja, es ist echt, also wow, das ist echt halt voll crazy.
Ja.
Aber das ist jetzt so, also
Alter.
Keine, Alter.
Das ist ein André Mangold.
Ja, Alter, crazy. Ja, aber der ist jetzt keine spannende Persönlichkeit. Und Paco ist auch so, also der geht noch, weil der halt so ganz gut, ja,
weil du den geil findest, gell? Weil du den geil findest, gell?
Nein, nein, darüber reden wir nicht. Hör jetzt auf.
Gell, du findest den
In
geil,
das
gell?
Das Thema können wir nicht reingehen. Das ist auch ein bisschen peinlich.
Jule findet den auch geil, gell?
Nee.
Nee, Jule mag den nicht.
Okay.
Nee, bei mir, ich habe am Anfang, als der Livestream so losging, da war der auch immer oft mit Pina zusammen. Und weil die sich ja auch aus diesem Bauernhof-Format da kennen, also dieses Hof.
Promi-Hof.
Promi-Hof. Ich wollte schon sagen, unser Hof.
Naja. Und Cheyenne auf der Farm.
Promi-Alm.
Und dann dachte ich schon so, ach, kacke, so, nicht, dass ich den da wieder gut finde, wie damals bei Love Island. Und dann an Tag 2 war das, glaube ich, schon, gucke ich so in den Stream rein und da hat er sich einfach seine Mütze kaputt geschnitten und so ganz klein und dann hat er da immer so eine Mini-Haube irgendwie auf und sein Kopf sieht einfach riesengroß aus. Es sieht wirklich aus wie bei so einem Baby, dem man dann so die Mütze so direkt nach der Geburt irgendwann wieder aufsetzt. So hockt er da immer rum. Und dann, das hat mich gut erlöst wieder. Und dachte ich so, nee, das ist so albern und sieht so kacke aus, dass ich wieder gut ich bin gut wieder rausgekommen aus der Paco-Phase.
Also es gab eine kaputte Mütze bei Promi Big Brother und soweit ich gehört habe, gab es auch eine zwischen Tim und Emma bei Promihof. Da gab es auch eine kaputte Mütze, in Anführungsstrichen, oder?
Oh, okay, das wusste ich nicht.
Ich auch nicht.
Hä, habt ihr nicht gehört?
Nee. Nö.
Zerrissenes Kondom bei Promihof?
Okay. Hä, aber die, hatten die da was miteinander?
Ja, warte mal, war das Emma? Auf jeden Fall Tim. Also Tim Kühnel.
Tim Kühnel.
Ja.
Also, ich hatte ja nicht eine Freundin. Ich bin gerade verwirrt.
Ja, anscheinend nicht, aber ja. Ja, okay. Da gab es irgendwie Sex und da, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber da gab es Sex und dann zerrissenes Kondom.
Oh Gott, ey.
War das Ding.
Vor allem da im Stroh oder was?
Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, auf Stroh. Okay, dann, also du fandest das ganz gut.
Ja, ich habe sehr viel Spaß damit. Und ich finde auch die Ausgaben, die immer kommen, die sind jetzt auch wieder, also irgendwie sind bessere Beiträge drin, die sind witziger. Ich finde es auch gut, dass das Publikum wieder da ist, weil dann hat man auch immer noch mal so ein Lacher mal damit mit dabei, wenn die Leute halt darauf reagieren. Das macht es auch irgendwie ein bisschen runder alles. Und ich fand bis jetzt echt jede Folge gut, so ausgeglichen von Storys, die sie sich erzählen und eben auch so Quatsch-Sachen, die sie da machen, um irgendwie die Langeweile zu überbrücken.
Mach mal Ranking oder macht ihr beide mal Ranking, wie ihr die drei Veröffentlichungswege von Promi Big Brother quasi also ranken würdet. Also die Show Promi Big Brother, dann Promi Big Brother Late Night und den Promi Big Brother Livestream. Wie würdet ihr das ranken von der Geilheit?
Es ist immer so gut, schwer, finde ich, den Stream damit zu vergleichen, aber ich würde sagen, der Stream
jetzt
ist schon.
Jetzt beschwer dich nicht, Jule. Rank. Du musst ranken.
Ja, also ich würde den Stream auf die 1 ranken, weil es ist halt schon das coolste Feature, was diese Show hat und es macht das einzigartig.
Okay, Stream auf die 1.
Ich liebe den Stream. Und dann, ja, ich würde sogar sagen, die Show auf die 2, was sehr untypisch ist, aber
ja,
ich finde, wie Nadja
auch
gemeint hatte,
Jahr.
Die surft endlich auch. Die haben auch einen neuen Sprecher, meine ich. Das ist uns auch aufgefallen, dass es irgendwie anders klingt, der das immer so kommentiert. Ich finde die Spiele auch okay, also sie sind nicht ganz so entwürdigend wie die letzten Jahre und ich finde, die passen auch viel besser zum Thema. Ja, Schmizo, ja, das finde ich schlecht. Weil Robby,
mit Robby wäre es gut.
Es wäre auch besser. aber die Spieler an sich sind ja ganz cool. Und und auf die 3, die Late Night, vor allem auch die Late Night gestern fand ich nicht gut. Also die Late Night mit Mike, Layla und wie heißt du nochmal? Marco?
Marco Angelini.
I wish. auf jeden Fall der von KDS und Prince Charming. Und da fand ich zum Beispiel die Leiter gar nicht gut und hatte irgendwie nicht so, es hat nicht so geflowt, wie Robby sagen würde.
Ja, finde ich auch. Und auch Melissa und Jochen sind irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, was da los ist. Weil sie sind nicht so eingespielt wie die letzten Jahre. Und natürlich, Jochen Bendel trägt jetzt Seitenscheitel und da sagen wir,
was ist mit den Haaren? Was ist mit den Haaren von Jochen? Also ich wusste nicht, ob er die einfach nur anders gelegt hat oder ob da auch, also da ist doch wesentlich mehr Farbe dahinter jetzt, oder? Also da ist doch, der ist doch gefärbt.
Na, Ja, das, also die sind ja schon seit 15 Jahren, glaube ich, gefärbt.
Ja, aber die sind jetzt so richtig kastanienbraun.
Ja, die sind jetzt irgendwie so nussig.
Was meinst du mit nussig eigentlich? Weil ich habe die Haare eigentlich gar nicht gefärbt.
Also in der ersten Late Night, da hat Janske war es, glaube ich, und die meinte dann auch so relativ schnell, so nach ein paar Minuten, meinte die so, hä, irgendwie ist Melissa heute genervt von Jochen, das ist ganz komisch irgendwie mit den beiden. Und die, der hat die auch so oft unterbrochen und dann wollte der so eigene Nachfragen stellen und dabei war das eigentlich gerade Melissas Interview so quasi und sie hat dann selber auch so, nee, jetzt warte mal und so. Das war so, also weiß ich nicht, irgendwie zieht sich das so ein bisschen durch dieses Jahr und auch so die Gäste, die waren jetzt auch noch nicht so der Bringer, gerade dann mit
Black Ranger.
Ja.
ja, das war, und auch immer da, dass die da immer noch so zwanghaft dann unbedingt ein Spiel machen müssen, das finde ich auch so ein bisschen unnötig, weil manchmal würde ich lieber, dass die da länger reden, als dann, dass die Sendezeit dafür genutzt wird.
Komm, wir spielen jetzt noch was, komm.
Ja, genau so. Es fehlen noch diese Maulklammern, die vermisse ich, das Spiel gab es doch nicht.
Aber ich weiß, also ich finde die Promi Big Brother Late Night Spiele besser als die Spiele bei der Stunde danach. Also
ja,
das ist bodenlos. Da hat auch immer keiner Bock drauf, weil die schon die ganze Zeit übelst besoffen sind, die Leute. Dann haben die da, dann ist es wie so ein besoffener Spieleabend, ne, wo so die eine Hälfte Bock hat, die andere Hälfte überhaupt gar keinen Bock hat.
Ja.
Ja, und dann spielst du irgendwie mit deiner Oma da, weil da irgendwie Anushka Renzi sitzt, die überhaupt nichts mehr checkt.
Über Anushka wurde auch schon gelästert. Das war auch witzig.
Ja?
Fällt mir gerade ein, weil du das sagst.
Im Format oder was?
Ja, im Format von Desiree. Weil Desiree und Harald, die haben irgendwie so ein Ding mit Doreen Dietl laufen. Und,
ja, das habe ich mitbekommen. Da habe ich, glaube ich, sehr viel mitbekommen.
Das ist so witzig, weil die immer, wenn sie mal nur zu zweit reden, dann geht es immer um Doreen. Ja. Und dann sagen die immer so, ja, da die Doreen, wir ermöglichen ihr, dass sie jetzt, dass sie jetzt wieder schauspielen kann, die arme Frau. Die ist ja so traurig, glaube ich, draußen in ihrem echten Leben. Und weil wir jetzt hier drin sind mit der, da kann sie jetzt wieder mal ihr schauspielerisches Talent rausholen. Und so, das ist so geil. Ja. Und dann meinte Desiree halt so, ja, aber eins muss man ihr lassen. Also die Doreen, die macht ja alles mit und die, wenn du die dumm machst, da macht sie auch mit, da spielt sie mit. Also mit der rennt sie, mit der hätte man das niemals machen können. Die hat ja gar keine Lust auf gar nichts.
Ja, also mein Highlight bisher so bei Desiree versus Doreen war diese Tegernsee-Geschichte, als ihr, als ihr Desiree erklären wollte, wie der Tegernsee genau aussieht und dann beide streiten sich, dann malen sie so quasi auf den Tisch den Tegernsee auf und ja, aber hier ist Weißensee und da ist Bad Aibling und da ist das und das.
Ja.
Und da wird alles so
auch
genau
die Story
lokalisiert.
Mit ihrem Restaurant ist halt auch so witzig, die dann auch irgendwie gesagt hat, ja, sie glauben ihr nicht, dass sie da irgendwie alleine ist und so. Und die, also das war auch total geil.
Ja, aber ist es, also ist sie noch mit unserem Stecher zusammen von Prominent getrennt?
Nein, die hat einen Mann und mit dem auch Kinder halt schon seit ein paar Jahren.
Das war ihr Ex.
Das
ja,
war
klar,
der Ex,
natürlich.
Ja, genau, das war doch ein Romanze aus den 90ern oder so, keine Ahnung.
Ja, stimmt. Ich habe kurz vergessen, dass Prominent getrennt ja bedeutet, dass sie gar nicht mehr zusammen sind.
Vielleicht ist er
aber
erleben können mal für die Late Night oder so. Das wäre
Das wäre gut, stimmt. Aber die
mit dem bin ich ja mal früher irgendwie gesagt, ich habe mal ein Format mit dem gemacht und da war der eigentlich ganz cool, weil ich habe dann auf seine Tochter auch aufgepasst.
Ja.
2013 bei Promi Shopping Queen, da habe ich die. Das ist immer. Ja. Ich glaube, Michael ist schlägt sich ganz gut da drin, ne? Also Michael Naseband, oder? Der macht es ganz gut als so Daddy da im Haus. Pina ist, glaube ich, auch wieder mal sehr präsent.
Ja,
oder?
Ja, die ist gut.
Die ist perfekt.
Und Laura Blond macht es auch gut, weil sie doch hier Satans Bratan irgendwie so, da gibt es doch so eine Love Story, auf die sie eigentlich keinen Bock hat, oder?
Ja, und der ist auch gut. Also ich hatte ja ein bisschen Angst am Anfang, weil der war ja bei Forster, der war ja sogar in meinem Top 10 Momenten des Jahres.
Ach,
so, da war der ja dabei.
Ja.
Und da fand ich den echt anstrengend, vor allem, weil er ja da auch was mit Kathi Lugner hatte. Und es war ganz merkwürdig mit den beiden. Und deswegen dachte ich so, oh Gott, das war, nein, der wird ganz komisch bestimmt. Und er, also ja, er ist komisch, aber ich finde ihn so unterhaltsam irgendwie, auch wenn er teilweise ein bisschen, ja, so kleine Aggressionsprobleme hat. Aber alleine auch wieder mit Desiree direkt geredet hat am Anfang, das ist schon sehr, sehr witzig.
Ja, weil der die ja nicht so kennt, ne? Das ist, glaube ich, das Ding, dass ja, er einfach nicht genau, so weiß, genau. was das für eine...
Ja, für und der sagt dann auch immer, ja, die will hier ihre Show und das ist einfach nur eine depperte Trutschen, hat er gleich am ersten Tag gesagt.
Ja, er ist kein KS-Freak, ne? Das ist, hat man schon schnell gemerkt, dass er nicht so in die Richtung geht. Ja, ich meine, Carina habe ich auch am Anfang gesehen, war ganz sympathisch eigentlich.
Ja, die ist super. In den letzten beiden Folgen war es ja so, dass die nicht einzeln die Kandidaten nominiert haben, sondern in so einer Gruppe entscheiden mussten. Also,
aber das ist doch eigentlich eine ganz gute Neuerung, oder zumindest ne, so eine Reaktion auf die Kritik, dass diese Nominierung halt immer so ewig dauert. Ne?
Ja,
mit den
ja.
ganzen Reinrufen ins Zimmer.
Ja, Desiree alleine nominiert, das fand ich auch ganz cool. Also als sie alleine ja. da, weil sie ist da mega witzig. Deswegen hoffe ich, dass wir da auch mehr noch sehen werden, weil sie ist halt so lustig, wie sie dann immer die Karten sortiert.
Alle durchgeht,
und dann immer
ne?
so alle durchgeht und dann so verschiedene Haufen macht und so. Das
da hat
schon
sie auch
sehr,
über
sehr
Doreen geredet.
Ja. Ja, und das
obwohl man gar nichts verstanden hat von diesem Konflikt. Ja. Also die Doreen, die denkt ja, ich kenne den Tegernsee nicht und dann hat sie sich Joghurt unter die Augen geschmiert.
Ja.
Und wir waren alle so, was?
Ja. Ja, und ich finde halt gut bei Harald und Desiree, dass sie halt so dieses KDRS-Mindset haben, auch gerade bei der Nominierung, weil die dann auch gesagt haben, nee, also mehrmals auch gesagt haben, nee, Doreen, das wollen die Leute sehen hier, das wollen die Leute sehen, den Konflikt. Und deswegen hat sie die auch nicht rausgewählt. Das fand ich auch ganz gut.
Klingt eigentlich ganz, ganz gut. Also ich kann auch verstehen, Nathalie, was du gesagt hast zum Haus. So, ich habe jetzt gerade für den Pop-Secret-Film auch wieder viel so von dem Original oder habe so ein bisschen ne, wieder reingeschaut in die erste Staffel und auch in die holländische Originalstaffel. Man kann sagen, ja, das sieht schon sehr ähnlich aus und so dieser Vibe, ne, das stimmt schon so, dass es halt super, super trashig und billig irgendwie so wirkt, wie halt ein Container nun mal so aussieht so. Aber ich frage mich schon, ob man, also ich finde es teilweise wirklich unangenehm zu gucken, weil es so hässlich ist. Also, dass ich mich so unwohl fühle dabei irgendwie.
Ja.
Das finde ich, könnte man ein schöneres Set-Design machen, obwohl ich das so abgefuckt haben will. Also zum Beispiel das Sommerhaus, ne? Da habe ich dieses Gefühl gar nicht.
Ja.
Sieht
ja.
trotzdem
ja,
urhässlich aus, aber...
Ja, weil das Forsthaus. Auch so voll ist und so
ja.
eng.
Ja.
Und ja. bei, ja, also... Ich finde es mittlerweile nicht mehr so schlimm. Ich glaube, was mich auch jetzt so ein bisschen dann mehr abgeholt hat, war, dass die ja alle diese Arbeitskleidung tragen müssen und dann eben ja. auch ganz viele da so dieses Kopftuch so aufhaben. Und das dann automatisch sieht es irgendwie so ein bisschen so bäuerlicher aus. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich mag irgendwie, dass dann alle auch so kreativ werden, weil so mit den Jogginganzügen, die waren ja auch witzig, dass da jeder so seine Farbe hatte, aber da gab es ja wirklich gar keine Abwechslung und jetzt können die wenigstens mal so, ja, die sehen halt jeden Tag ein bisschen anders kacke aus und das finde ich ganz, ganz nett, weil ich will ja auch nicht, dass die durchgängig wunderschön aussehen.
Ja.
So gerade bei so einer Desiree ist schon auch ein bisschen faszinierend, die dann ja immer mit einer anderen Hochsteckfrisur zu sehen und dann ihrem Kopftuch.
Ja.
Oder Laura hat, glaube ich, ihre Klamotten ja auch zerschnitten und so und hat sich so ein bisschen
ja, genau.
so gemacht, damit es besser aussieht. Ja,
ja es ist einfach so von den Farben und von dem Licht ist irgendwie, das ist alles so trostlos immer und ja, da erkenne ich jetzt gar nicht so sehr, dass es ein anderer Ort ist, wo das aufgenommen wird, als jetzt im vergangenen
nee.
Jahr zum Beispiel. Ne, weil das
aber
sieht einfach so ungefähr gleich aus.
Was gut ist, finde ich, dass mehr Platz ist, aber jetzt auch nicht so viel, dass die sich aus dem Weg gehen können. Aber es gibt auf jeden Fall viel mehr so Orte, wo die eben alleine so lästern können. Weil das war immer so ein bisschen das Problem in den letzten beiden Staffeln, weil wo sollten die da hin? Also da gab es ja keine Möglichkeit, außer dann
ja.
diese Sauna so. Aber
ja.
ja, dieses Jahr ist es echt, da sitzen die dann manchmal so, nur so zu zweit irgendwo in der Ecke oder auf dieser Treppe oder am Feuer und dann, da kommt schon ein bisschen mehr bei rum.
Ja, und auch der Außenbereich ist auch besser, weil das war ja wirklich nur so ein Hof, wo nichts stand außer einer Bank. Und ja. Jetzt haben die das ja auch angepasst, dass da ein bisschen mehr rumsteht und die da so Sachen haben, so mit denen die irgendwas machen können, weil das war auch immer so, dass denen immer so langweilig war, weil es gab ja nichts. Und jetzt haben die so ein paar Sachen, mit denen sie sich so beschäftigen können.
Also nochmal Stichwort Big Brother, schaut gerne, auch nochmal verlinkt in meine Pop Secrets Folge rein zum Thema die Erfindung des Reality TV in Deutschland, ist hiermit verlinkt, habe ich schon letzte Woche ja gesagt. Und ansonsten zum Thema Leicester Villa, das ist jetzt auch die Überleitung. Also ich finde, The Power hat die perfekte Leicester Villa, weil, also wie viele Szenen gab es jetzt alleine in diesen, also diesen ersten 30 Folgen, die, wo irgendjemand lästert und irgendjemand es mitbekommt, aber es war gar nicht beabsichtigt. Ne? Also so ganz oft war es eben so, dass man nicht gesehen hat, dass da jemand da irgendwo steht und man redet dann über die Person. Und das ist eigentlich der Optimalfall, weil genau so entstehen ja auch dann Konflikte und sind auch entstanden.
Der Kleiderschrank, genau. Und jetzt, der ominöse.
Genau, der Kleiderschrank.
Da sind viele Dinge passiert.
Genau. Genau, also jetzt gehen wir zu dem kompletten Komplex The Power und Werwölfe. Also ist es ja auch ein bisschen vergleichbar. Wir haben ja, als wir vor einer Woche über Werwölfe gesprochen haben oder vor zwei, den Vergleich gezogen, vor allem zu den Verrätern. Und jetzt ist ja eben noch so eine Rätsel-Game-Show dabei, jetzt neu, und zwar The Power bei Join. Das ist der von diesen drei Shows, der am meisten so in Richtung Classic Reality TV Competition geht, allein aufgrund des Casts. Ne? Hier sind Leute dabei wie Serkan, Emma, Emmas Mutter, Matthias Mangiapane, Dilara Kruse, Vanessa, die von Alex und so weiter und so fort. Wir kommen zu den Einzelnen noch. Aber interessanterweise ist es eben super vergleichbar jetzt mit Werwölfe, weil es die gleiche französische Produktionsfirma gemacht hat, erfunden hat. So. Und okay. Ja, ich habe auch mal ein bisschen dann so, weil mich das eben auch überrascht hat, beziehungsweise ich es analysiert oder dann so versucht habe zu analysieren, und dann habe ich auch gesehen, das ist eine relativ neue Produktionsfirma, die auch von sich sagt, dass sie AI-driven Formatentwicklung macht. So. Und das. Ja, ich weiß noch nicht viel mehr darüber und über diesen Formatentwickler, das ist eben der Firmengründer, wie die das konkret machen, aber finde ich irgendwie interessant, mit dem im Hinterkopf jetzt mal diese beiden Shows auch anzuschauen, weil ich mir das schon irgendwie dann so ein bisschen herleiten kann, aber ja, wollte ich jetzt nur mal vorweg schicken, eben selber Produktionsfirma, beide aus Frankreich, The Power jetzt eben bei Join, und ihr habt schon alle 50 Folgen gesehen, 50 Folgen sind es, ne?
Ja.
Ich habe jetzt, weil ihr dann, also ich wollte sowieso schauen, aber dann, wie ihr gesagt, das ist extrem gut, habe ich umso schneller geschaut. Und ihr habt gesagt, bis zu welchen Momenten ich dann auf jeden Fall kommen muss, damit wir drüber sprechen können, habe ich gemacht, glaube ich. Und jetzt können wir drüber sprechen. Jetzt habe ich so viel erzählt. Kann einer von euch das, oder will einer von euch das Spielprinzip kurz erklären?
Also da sind, ich weiß gar nicht, wie viele sie am Anfang sind, 12 oder so?
Ich weiß nicht. Ich glaube,
Reality-Stars mit drin und halt die Mutter von Emma. Und die ziehen dann in dieses Haus ein. Und dann wird am Anfang ein Powerplayer bestimmt. Und das wird so erklärt, dass die dann in so einen Extra-Raum gehen und da müssen die so Karten ziehen und dann auf eine Karte da, wo dann das Dreieck weiß ausgemalt ist, dann die Person ist der Powerplayer. Und das Ziel des Powerplayers ist es, bis zum Ende dieses Zyklus, so habe ich es ja auch mal genannt, unerkannt zu bleiben. Und dass niemand checkt, dass er der Powerplayer ist. Und als Powerplayer hat man halt ein paar Vorteile. Man darf einmal so verschiedene so Bestrafungen erteilen, so an die anderen Mitbewohner. Und ja, und muss halt versuchen, unentdeckt zu bleiben. Und die anderen Bewohner müssen halt herausfinden, wer der Powerplayer ist. Und das wird eben so bestimmt, dass sie verschiedene Spiele spielen können und dann können sie sich Hinweise erspielen. Aber das sind dann meistens nur so Bilderrätsel und das müssen die ja halt zusammenfügen und die dann auf den Powerplayer hinweisen. Und dann am Ende eines Zykluses wird eine Zielperson bestimmt unter den ganzen Kandidaten und diese Zielperson muss eben innerhalb eines Tages dann meistens herausfinden, wer der Powerplayer ist und diese
Zielperson. Also der Powerplayer bestimmt die Zielperson, ne?
Genau, der Powerplayer, genau. Und die Zielperson hat dann noch ein Telefonat mit dem Powerplayer, wo sie sich hinsetzen kann und dann ist auf der anderen Seite der Powerplayer und mit mit so manipulierter Stimme, wollte ich schon sagen, mit so verzerrter, mit einem Stimmenverzerrer kann die Person dann mit dem Powerplayer reden und genau, und kann dann halt so Fragen stellen, um irgendwie rauszufinden, wer die andere Person ist. Und dann muss die Person, dann gibt es dann nochmal so eine Runde, wo die alle dann nochmal in diesen Raum gehen und dann sitzt dann die Zielperson da und die muss dann halt eben den Powerplayer benennen und wenn sie das schafft, dann fliegt der Powerplayer raus und wenn die Zielperson ist nicht schafft, fliegt sie selber raus. Und dann wird dann immer wieder, gibt es immer verschiedene Zyklen, ich weiß gar nicht wie viele, und immer wieder wird dann neuer Powerplayer gewählt und so geht es dann immer weiter, bis dann nicht mehr so viele übrig sind.
Richtig. Sehr gut. Ja. Kurz und bündig erklärt.
Ja.
Nee. Genau, also es ist, also ich würde sagen, der große und, oder die, für mich der Vergleich Werwolf versus The Power ist für mich so ein bisschen, ohne zu sagen, dass das ein oder andere jetzt mal, können wir gleich bewerten, schlechter ist oder besser, aber Qualität versus Quantität, was so, ne, bei Werwolf wird eine Runde ausführlich gespielt. So. Und hier werden mehrere Runden gespielt. Deswegen auch 50 Folgen. Es werden einfach mehrere Zyklen, wie du es auch gerade genannt hast, also gespielt. Und das ist für mich ein ziemlich neuer Ansatz, den ich eigentlich so noch fast nie gesehen habe, dass man einfach, dass das Spiel dadurch auch interessant wird, dass man einfach, wie bei so einem Spieleabend auch, ne, einfach mehrere Runden, Mensch, ärgere dich nicht, spielt zum Beispiel, mehrere Runden halt, hier in dem Falle The Power spielt. Und das macht's enorm interessant, weil die Leute natürlich auch besser werden und über die Runden hin zulernen, so wie man sich verhält. Und natürlich auch so ein bisschen argumentiert wird, ja, letzte Runde warst du so, diese Runde bist du so. Das ist übrigens auch, finde ich, der große Nachteil bei der Übertragung von dem Brettspiel Werwolf auf die Show Werwolf, dass du halt ganz wenig davon halt natürlich hast, so nach dem Motto, letzte Runde hast du die Rolle so gespielt, jetzt verhältst du dich anders, du musst ja zum Beispiel jetzt der Werwolf sein, so zum Beispiel. Solche Argumente fallen ja irgendwie raus und hier kann man sie machen. Also das erinnert echt, das hat für mich wirklich so den Vibe von einem Spiel so richtig, weil halt jeder in jeder Runde in eine andere Rolle schlüpft und es deswegen halt total diesen Spielcharakter hat für mich. Und das jetzt erstmal ganz formal, was mich irgendwie total direkt interessiert hat, an dem Spiel, als ich es dann verstanden habe. Vor allem für mich geht der Kopf so richtig auf dann, als dann Runde 2 beginnt. Als man dann wieder sagt, okay, Karten werden neu gemischt und die nächste Person ist jetzt der Powerplayer. Also wenn ich jetzt Leuten empfehlen würde, das zu gucken, was ich tue, würde ich immer sagen, schau dir auf jeden Fall einen Zyklus an und dann eben auch noch den Auftakt des nächsten Zyklus, weil dann willst du eigentlich direkt wissen, wie sie es jetzt anders spielen beim nächsten Mal. So. Und das hat mich immer wieder interessiert, dass ich mir immer wieder diese 5, 6 Folgen, glaube ich, waren es ja immer so, einen Zyklus anschaue und dann auch noch direkt halt interessiert bin, wie geht's jetzt weiter.
Ja, vor allem ist es bei anderen Shows, wie zum Beispiel Verräter, ja auch teilweise so, dass man sich dann selber so als Zuschauer wünscht, dass jemand anders vielleicht Verräter gewesen wäre oder dass man so überlegt, ah, wie hätte die Person das vielleicht gemacht? Und bei The Power so hat man das ja. Also da denkt man bei jedem Zyklus, oh, hoffentlich wird es jetzt Serkan, hoffentlich wird es, keine Ahnung, Matthias oder so. Also das ist schon ganz, ganz cool, dass man nicht so folgenlang mit derselben Person quasi mitfiebert.
Und vor allem ist es halt auch nicht so, dass du halt, wenn du gut spielst und eine gute Menschenkenntnis hast und gut mit Leuten kommunizieren kannst, dass man da auch weit kommt. Also es ist ja nicht so, dass du so hilflos bist, wie zum Beispiel bei Werwolf oder Verräter, zum Beispiel ein Timon oder so, der sofort rausgekickt wird, sondern selbst wenn du dauernd als Zielperson gewählt wirst, hast du es am Ende noch selber in der Hand, indem du selber halt das Telefonat gut führst, dass du die Hinweise deuten kannst, also mit Leuten dich da auch abgesprochen hast und so. Und das finde ich halt immer ganz cool, dass du halt immer die Chance hast, da zu bleiben. Und man kann sich auch noch safen, das habe ich auch noch nicht gesagt, aber man kann sich halt auch safen für eine Runde, dass man nicht Zielperson wird und somit, ja, dementsprechend, das ist ja auch ganz gut, wenn du dann in den Spielen performst, dass man dann auch sicher ist.
Es kam jetzt auch als das flexibelste Spiel von denen vor, mit den offensten Regeln eigentlich, weil, und das habe ich jetzt auch erst auch in der letzten Folge von Werwölfe gecheckt, dass die ja das Verbot haben, Rollen zu callen. Ja. Also ne, die dürfen nicht ihre Rollen verraten, was ich gar nicht verstehe so richtig, weil es ja irgendwie einen interessanten taktischen Move, die ja quasi verbaut, dass du nicht deine Rolle callen kannst eben. Hätte jetzt zum Beispiel aus dem Finale, kommen wir gleich dazu, bei Werwölfe anders gemacht durchaus, wenn man das gedurft hätte. Und bei The Power kannst du gefühlt alles machen. Ne? Also du kannst, und das ist auch passiert, Powerplayer sein und dann instant einfach das Leuten erzählen, so dass du Powerplayer bist. So, und dann ist es halt die Frage, ob das so schlau ist, wem du es erzählst, ob die Person es dann weitererzählt und so weiter, weil wenn du jetzt die Info jemandem weitergibst, erhoffst du dir vielleicht für die nächste Runde dann einen Vorteil oder so. Also das oder bekommst sogar Hilfe dann eben dabei, wie du die Rolle spielen sollst und so. Und deswegen erlebt man halt eigentlich total verschiedene Runden, so, weil jeder diese Rolle einfach anders angeht. Und ja, das ist einfach, ehrlich gesagt, richtig, richtig gut. Es ist, glaube ich, meine große Überraschung des Jahres bisher, The Power. Also es hat echt sehr, 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 sehr gut funktioniert. Und ja, ich habe es ja schon auch immer wieder gesagt, für mich ist es auch so ein bisschen ein Tritt in den Arsch von Big Brother, The Power, weil wer sagt denn, dass man nicht eine The Power-artige Staffel mal bei Big Brother hätte machen können, ne, mit diesen Spiel oder mit ähnlichen Spielregeln oder so. Ne? Big Brother ist ja so offen, dass man auch mal in die Richtung was hätte machen können. Aber The Power hat jetzt ein relativ niedriges Produktionslevel. Ne? Das sieht jetzt nicht wahnsinnig teuer aus, weil die halt auf Masse gehen, also halt auf lieber haben wir viele Folgen und haben die Stars da eben lange drin, anstatt dass wir hier mega die opulente Sache so aufbauen, wie jetzt Werwölfe zum Beispiel. Aber damit haben sie aus meiner Sicht die richtige Entscheidung getroffen, ne? Halt auf Quantität zu setzen. Wir haben viele Folgen, wir haben lange Drehtage sozusagen, also einen langen Drehzeitraum, damit wir die Leute lange bezahlen und so. Und ja, das, finde ich, hat sich ausgezahlt. Also richtig gut. Sie haben auch die richtigen Leute ausgewählt, aus meiner Sicht, für den Cast. Ja, also wenn du das haben willst, was die anscheinend haben wollten, weil es ist ja nicht so, dass nur dieses Spiel passiert, aber halt im Mittelpunkt steht das Spiel und das ist auch, macht, sag ich mal, 90% der Folgen aus oder 80% der Folgen aus. Aber trotzdem, wenn halt etwas Interessantes passiert, so in Sachen Reality-Strecken, dass da irgendwas Ungeplantes passiert, dass Kada und Easy über ihre Beziehung sprechen, dass Emma über Umut erzählt, dass Vanessa über Alex erzählt und so. Also so, es gibt schon so Momente, wo eben das Spiel kurz mal in den Hintergrund drückt und mal kurz eben klassisch einfach Promi-Show-Elemente quasi reinkommen. Aber es ist im absolut richtigen Level. Das Spiel steht im Vordergrund und alle sind deswegen da. Und sie haben eben auch Leute ausgewählt, die einigermaßen taktisch gut spielen können oder halt es denken, dass sie taktisch gut spielen können oder halt Leute, die das gar nicht können, die aber dafür halt irgendwie, also so Cosimo, die Lara, Easy, das sind halt Leute, die brauchst du auch drin, weil die halt ein interessantes taktisches Element reinbringen. Das sind halt Leute, die schickst du dann als Powerplayer mal in diese Spiele, wo es zum Beispiel darum geht, sich Schutz zu erspielen oder wo es darum geht, Tipps zu erspielen oder so, weil mit denen kannst du so ein bisschen damit rechnen, dass die jetzt nicht jede Challenge irgendwie meistern können. Ja, also es ist echt gut gecastet und zusammengestellt, der Cast, finde ich.
Ja, und die größte Überraschung, über die wir bestimmt auch gleich noch reden, ist natürlich eine einzige Person, die vorher noch kein Format war. Und das ist die Mutter.
Ja, Julia, die Mutter von Emma. Haben wir damals auch, als wir den Cast hier vorgelesen haben, uns sehr gewundert, wie man darauf possibly kommen kann, dass man die Mutter von Emma, die jetzt auch nicht so naheliegender Promi ist, da mitnimmt. Und ja, es ist wie immer. Also es gibt ja zwei Couples. Ne? Es gibt Emma und ihre Mutter und es gibt Easy und Kader, die da ja auch noch als Paar einziehen damals. Und das, ja, dieses Element, ne, dass man dadurch so einen gewissen Vorteil hat, das gibt's auch hier. Ne? Man muss immer annehmen, dass Emma alles an ihre Mutter erzählt und die Mutter alles an Emma erzählt und bei Easy und Kader genauso. Deswegen schon von Beginn an so eine leichte Schieflage. Und ja, aber halt auch die Tatsache, dass sie einfach noch nirgendwo war. Das ist natürlich, macht es auch interessant, weil man denkt, weil man sie auch gar nicht einschätzen kann. Ne? Wie verhält sie sich gerade? So, und eine Person kann sie halt einschätzen, Emma, aber alle anderen sind so, was ist das für eine? Ich meine, es ist ja nicht gegen ihren Charakter, als jemand, der jetzt ganz neu in so eine Show kommt, dass sie komplett untertaucht und ruhig ist.
Ja, aber trotzdem waren alle von Anfang an irgendwie ein bisschen verwirrt von ihr, was ich auch gut fand, weil niemand kannte sie. Ja. Und dann so an, ich weiß gar nicht, Folge 3 oder so, also relativ am Anfang, sitzt dann auch so Matthias in den O-Tönen und sagt dann so, ja, die Mutter, die geht mir aber auch auf den Zeiger, die putzt hier nur den ganzen Tag und ich kann die irgendwie auch nicht einschätzen, die Mutter, die Mutter.
Ja, die hat sich ja auch nicht jemanden anvertraut irgendwie. Also, dass die so mit einer Person, also außer Emma, richtig close war oder so. Das war ja gar nicht. Also, sie war irgendwie so in den ersten Runden wie so ein Geist, der die ganze Zeit so rumgeschwebt ist und hier geputzt hat und damit mit Emma geredet hat. Aber so an sich war sie nicht so ganz existent. Und hier und da ist sie dann mal aufgetaucht, wenn sie gesprochen hat. Was immer so.
Ja, sie war deswegen auch immer leichtes Opfer, ne, für Verdächtigungen.
Ja.
Also
ja, klar.
Sie wurde ganz oft verdächtigt von Leuten,
eigentlich.
Weil ja, wenn man halt nicht mehr weiter wusste, die wenigsten haben ja mit ihr überhaupt geredet, ne? Und dann kann man halt einfach sagen, ja, sie hat mich jetzt zumindest nicht angelogen, ne? Aber die könnte schon sein, weil die ist ja so leise und so und ist ja die ganze Zeit irgendwie am Putzen und so. Und ja, das hat sich dann nie als wahr herausgestellt. Also überhaupt jetzt so ein bisschen Spoiler für die ersten 30 Folgen. Bitte auch noch nicht an euch mich spoilern für die letzten 20 Folgen, weil ich werde die auf jeden Fall noch gucken.
Ja.
Ja, wir hatten legendäre Runden, meiner Meinung nach, in den ersten 30 Folgen schon.
Ja.
Also Aaron wird direkt zu Beginn der erste Powerplayer. Dann, ich glaube, weiß nicht, ob es die zweite oder dritte Runde ist, dann gibt es die Matthias-Runde, die schon auch relativ legendär ist, aus meiner Sicht.
Ja.
Also Matthias Mangiapane wird der Powerplayer. Ne, genau, Kader war die zweite, ne, glaube ich.
Ja, Kader mit dem
so
Horst Schlemmer-Hinweis.
Ja, und Serkan.
Kader, ich weiß es, du bist Schlemmerfilet. Es ist das Schlemmerfilet,
so
ich weiß es. Es ist halt so geil, ich habe es rausgefunden einfach.
Ja, wenn Ivan bei Easy auch den finalen Tipp gegeben hat, das war so geil.
Auf, wie der da saß auf dieser Sonnenliege und dann so, ja, oh, Schlemmer, Kader hat mal mit dem gedreht und Serkan so, oh, okay.
Und dann wie er dann zu Kader eben geht und dann so flüstert, Kader, ich habe es rausgefunden, du bist der Powerplayer. Schlemmerfilet, es ist das Schlemmerfilet. Und dann meinte Kader nur so, nee, ich bin's nicht. Hat es dann dabei geblieben, hat nicht sich ihm revealed.
Ja.
Und ja, hat dann, sie hätte es machen können, ne? Sie hätte ja sagen können, ja, du hast rausgefunden. Mhm. Und jetzt findet man mit mir zusammen bitte raus, wen ich nominieren soll, damit ich da nicht rausfliege.
Ja.
Und ja, darüber ist sie dann auch gestolpert.
Ja.
Ja, und am Ende war Easy sogar noch sauer, dass Kader ihm nichts gesagt hat.
Ja.
Fand ich auch gut.
Fand
warum
ich auch
sagst
krass,
du denn nichts?
Ich fand's halt auch krass, dass er das nicht gecheckt hat. Obwohl die ja schon so lange zusammenleben und sie ja schon vorher eine Runde gespielt haben, wo sie kein Powerplayer war. Also das fand ich schon irgendwie krass, dass er da so gar keine Ahnung hatte. Weil irgendwie am Ende wussten ja irgendwie alle, dass es Kader ist. Das finde ich auch immer so geil bei irgendeiner Runde, weil am Ende wissen es eigentlich alle, bis auf so eine Person, die richtig dumm ist und die meistens die Person ist auch. Und selbst da hat Easy es einfach nicht mitbekommen, der Arme.
Ja, also ich meine, Stichwort Matthias-Runde, da würde ich jetzt mal sagen, wussten wenige richtig Bescheid.
Ja,
also,
ja, das stimmt, ja.
Da hat das ja so gespielt, ne? Er ist zu Serkan hingegangen, hat ihm quasi impliziert, dass er der Powerplayer ist. Und sie haben sich quasi letztendlich dann auf eine Person geeinigt, die sie gerne raushaben wollten, nämlich auf Nadja, ne? Die war ja, also Nadja und Lorik sind die NachzüglerInnen. So kann man es natürlich auch spielen, ne? Man kann einfach sagen, wir beide leiten jetzt den Verdacht auf eine andere Person und einigen uns auf eine Person, die wir gerne raushaben wollten. Ja. Und dann kann man da relativ wenig dagegen tun, ehrlich gesagt, wenn man jetzt nicht Mastermind ist. Und ja, Matthias hat das Ganze natürlich auch, man muss sagen, er hat es richtig gut gespielt auch, ne? Auch mit den Bestrafungen, ja. Und wie er quasi falsche Hinweise gestreut hat auch, und so weiter.
Ja, wie er auch im O-Ton saß, oh, das ist ja die Rolle meines Lebens. Ich so, ja, Matthias, it is. Und ich fand ihn auch so geil bei dem Hinweis, weil manchmal ist es ja so, dass nur eine Person einen Hinweis bekommt oder so, oder in dem Fall mit Serkan. Aber manchmal ist es so, dass so eine Gruppe das auch bekommt. Und dann hat Matthias das Glück und er ist dann auch mit der Gruppe drin, die den Hinweis bekommt. Und da war dann so ein Stöckelschuh. Und ein, was war das nochmal? Ein Boxring oder so, ne?
Eine Musikbox, glaube ich.
Ah, eine Musikbox, genau. Und es sollte halt auf Julian F.N. Stöckel zurückweisen und halt, dass die Box war, dass die Musikbox. Und Matthias war dann da und der war halt richtig gut, weil er dann wirklich auch direkt wusste, okay, das Wort Stöckelschuh, das darf niemals fallen. Und er so, das ist ein High Heel. Das war so gut. Ja. Wie er das so richtig geleitet hat.
Geframed hat.
Ja.
Er hat alles richtig gemacht und hat sich dann am Ende auch zu Recht da so abgefeiert dafür.
Ja.
Was kam danach? Kam danach die Mutterrunde direkt?
Ich glaube, ja. Ja.
Ja, weil dann kam die Nachricht, wir haben noch gar nicht gesagt, ne, es gibt so eine Art Lana, wie bei Too Hot to Handle, ne, Delta. Delta ist hier der Roboter, quasi so ein Dreieck, was quasi immer die Ansagen macht. Und dann hat Delta eben verkündet vor dieser Runde, dass es jetzt zwei Powerplayer gibt, also Regeländerung, und die Powerplayer in dieser Runde wurden Vanessa und die Mutter. So, und das war eine wahnsinnige Runde auch.
Ja.
Also wie die Mutter das gespielt hat, ist auch wirklich, also eigentlich crazy. Also eigentlich wirklich fast jedem
Alter
erzählt.
Alter. Das ist crazy.
Ja, also sie hat es eigentlich aus ihrem Team, ne, so das Team Emma, hat sie es eigentlich im Prinzip jedem erzählt. Und beim kleinsten Verdacht, den man ihr gegenüber geäußert hat, ist sie sofort zerfallen.
Ja,
ne?
Ja. Aber wie? Also, wie ist es passiert? Das ist ja der Spaß. weil da, das war der berühmte Schrank-Moment, weil sie dann im Schrank stand mit Lukas, ne? Und die haben so ein bisschen so gehalten. Und Lukas hat auch sofort gecheckt, ja, sie ist Powerplayer und so. Und dann hat sie dann auch direkt ja gesagt. sorry. Und dann natürlich die kleine Kruse. Sie stand auf der anderen Seite des Schranks und hat natürlich ein bisschen was gehört und hat dann einfach so ihr ins Gesicht gesagt, ich habe alles gehört und dann im O-Ton, ich habe gar nichts gehört. Und ich so, geil, wie sie dann so richtig straight ins Gesicht angelogen hat und sie es dann auch direkt die Lara eigentlich gesagt hat. Und dann dachte ich mir auch so, wow, das ist wirklich so schlecht einfach, also schlechter geht's gar nicht, also
wie schnell das auch ging und dann wie diese Verkettung auch irgendwie kein Ende genommen hat, weil die Lara ist ja dann zu Vanessa gegangen, die ja auch Powerplayerin war, und hat es ihr dann erzählt und meinte dann so, ja, sie hat es mir gerade gesagt, und sie so, wer was? Na hier, die Mutter, die ist Powerplayerin, und Vanessa so, ist die dumm? Mega geschockt gewesen. Und dann auch in den O-Tönen, so wie genervt die immer war und sich so dachte, Alter, wir spielen zusammen und die erzählt allen, dass sie es ist.
Ja, und dann war es eigentlich nur noch ein Powerplayer versus Powerplayer-Ding in dieser Runde, weil es dann halt irgendwann, also die Regel war nämlich, es reicht für die nominierte Person, also überhaupt muss die Gruppe halt einen Powerplayer nur enträtseln.
Ja,
so.
Ja.
Und das hat halt dafür gesorgt, dass die beiden Powerplayer gegeneinander gespielt haben und dass quasi Vanessa wollte, dass die Mutter am Ende von der Zielperson dann genannt wird Und die Mutter wollte, dass Vanessa von der Zielperson genannt wird. A.k.a. es ging darum, wen machen sie jetzt zur Zielperson, weil die Zielperson ist natürlich die Person, die am Ende dann entweder in dem einen Team oder in dem anderen Team so ein bisschen ist. Und wer jetzt näher mit der Mutter ist und wer jetzt näher mit Vanessa ist, entscheidet quasi, was die Person dann natürlich sagt. So, und deswegen war diese Wahl, also die beiden treffen dann aufeinander, die Mutter und Vanessa. Und Vanessa fragt halt so, ja, unser Pakt, ne, dass wir das niemandem verraten, der hat ja, das ist ja noch aktuell, oder? Und die, ja. Und die Mutter entscheidet sich dafür zu sagen, ja, bestimmt. Also, hab's niemandem gesagt. In Klammern, das halbe Haus weiß alles, so von ihr. Und dann geht's halt darum, ja, welche Zielpersonen wählen wir jetzt aus? Also für Vanessa bleiben nur zwei Leute übrig, die so annähernd neutral sind, also mit denen sie so überhaupt leben kann, weil dem Rest hat die Mutter persönlich gesagt, dass Vanessa das ist. So. Und es sind, glaube ich, Cosimo und wer war's noch?
Also ich weiß noch, dass Vanessa wollte, dass also die Lara.
Cosimo und die Lara, genau. Das waren ja, die einzigen, die noch so annähernd eine Chance gegeben haben, dass Vanessa auch ihren Willen durchbringt.
Genau, und dann wollte die Mutter das auch nicht, weil die war so, nein, auf gar keinen Fall, die Lara und Cosimo, auf gar keinen Fall. Ja. Und dann haben die sich da in dem Raum da so voll gestritten. Und dann hat es aber Vanessa dann doch geschafft, dass sie ihren Willen durchsetzt, weil sie auch gemeint hat, ja, du hast ja allen das erzählt, du hast mich ins Gesicht gelogen, also sorry. Also du kannst jetzt wählen zwischen Cosimo und die Lara und das war's. Und sonst kriegst du jetzt hier keine andere Wahl, so.
Aber ich habe auch die Logik von der Mutter gar nicht verstanden, weil sie hätte es ja auch einfach nur Emma erzählen können. Und dann hätte sie halt schon mal so eine Person auf ihrer Seite gehabt, die so andere Gerüchte hätte streuen können. Mhm. Aber dann geht Emma auch noch zu Serkan und deutet das da auch immer so an. Ja. Und die Mutter macht es dann auch so übelst auffällig und steht dann da und erzählt dann irgendwas von... Ich weiß nicht, Serkan, du hast einen Ruf und ist so mega so, also keine Ahnung, als würde sie ihn so hypnotisieren wollen,
ja,
dass er sie dann nicht nimmt am Ende, aber sie war ja eh damit daran beteiligt, wer die Zielperson wird. Also die hätten doch sowieso nicht Serkan genommen, das habe ich gar nicht gecheckt.
Nee. Also da hätte ich auch Angst gehabt nach der Küchenszene von der Mutter, wenn ich da gesessen hätte.
Also sie wurde echt so richtig Bösewicht-arg, weil die Mutter dann am Ende wirklich so richtig Link auch wird irgendwie.
Ja, ja.
Und also am Ende kam sie auf jeden Fall relativ unsympathisch und vor allem auch so, dass sie gar nicht so, wie man jetzt denken würde, von so einem Normalo so über den Dingen steht, sondern dass sie so voll reingeht in diese Reality-Streitereien und sowas. Und dann ist sie halt darüber, es war richtig satisfying auch die Runde, weil am Ende halt Vanessa dann auch gewonnen hat und ihren Willen durchgebracht hat und die Lara dann so die Wahl hatte zwischen ihrer Freundin, also ne, die hatte Emma, mag sie ja auch gerne, aber irgendwie Vanessa und Emma und das war dann so die Entscheidung und dann hat sie sich für Vanessa entschieden und dann eben Julia auffliegen lassen und das war auf jeden Fall eine krasse Runde.
Ja, ich fand das halt irgendwie so krass, dass dann irgendwie Emma da auch versucht hat, die Lara noch ein bisschen zu manipulieren und so. Und wo ich mir dachte, so in keiner Welt saved die Lara die Mutter. Also sie hat doch so der Mutter gar keine persönliche Beziehung oder so. Und wenn sie die Chance hat, Vanessa zu retten und die Mutter rauszuwerfen, würde sie das doch machen. Also da gab es ja für mich überhaupt keinen Grund, dass die Lara sich dann nochmal umentscheidet.
Und dann kam die zweite Aaron-Runde, glaube ich, oder? Die davon geprägt war, dass das Haus todesgenervt ist von Cosimo. So, und das war so ein bisschen der Downfall von Cosimo.
Da war doch auch der Streit mit Easy, oder?
Ja, der Streit mit Easy zieht sich ja über die kompletten 30 Folgen, die ich jetzt geschaut habe.
Geil aufgebaut, weil am Anfang treffen die sich ja auch noch in der ersten Folge und freuen sich da und Cosimo so, ja, Easy und Garda, die sind wie Familie für mich. Ja. Und dann so 30 Folgen später ist einfach so, nein, dann sind wir eben keine Freunde und dann melde dich auch nicht mehr bei mir, wenn wir draußen sind. Und so wegen so unnötigen Sachen auch.
Ja, also es gab legendäre Sachen und ich habe mir auch was hier für meine, also ich habe mir auch mehrere Sachen für TV-Momente aufgeschrieben, aber unter anderem den Furzstreit zwischen Easy und Cosimo. Also, ne, weil Easy das dann so immer so, also seine Entfremdung von Cosimo erklärt er vor allem dadurch, dass Cosimo halt keine Manieren hat oder irgendwie halt zu sehr so als Entertainer irgendwie so auftritt und so zu nervig ist einfach. Und eben bei diesem Furzding, ja, du furzt hier die ganze Zeit und deine Show kannst du woanders abziehen und so. Und denkst du, ich habe Kunden, ich habe ein eigenes Unternehmen, ich habe hier Unternehmen. Kunden vertrauen mir ihre Gelder an und ich kann hier nicht mit so jemandem assoziiert werden. Du sagst immer wir, Easy und Cosimo, aber irgendwie, so, der hat sich da in Rage geredet, weil Cosimo halt einfach sein übliches Ding halt gemacht hat, ne? Und einfach seine Cosimo-Show gemacht hat. Aber auch, und das ist, glaube ich, etwas, was man so als TV-Zuschauer irgendwie ganz schwer nur nachvollziehen konnte, der musste ja die Leute an den Rande der Verzweiflung gebracht haben. Also die zweite Aaron-Runde war ja, Aaron war ja wirklich stehend K.O. Der war ja komplett demoliert und geschädigt von, und er hat immer gesagt, Cosimo. Deswegen hat er ihn ja dann auch irgendwie, ich habe keine Kraft mehr, ich nominiere jetzt einfach Cosimo und dann soll der liebe Gott entscheiden quasi, ob das jetzt was wird oder nicht. Ich will auf jeden Fall entweder selber raus oder Cosimo soll raus. Und dann wurde es nur dadurch gecrashed, der ganze Plan, weil Matthias dann Cosimo erzählt hat, es ist Aaron. Aaron ist der Powerplayer.
Matthias wollte Aaron raushaben, weil Aaron so eine schwere Konkurrenz ist.
Dann gab es ja auch noch diese Strafe, ne, weil Aaron hat dann Matthias diese Strafe gegeben, dass
das
Cosimo
war auch
und
so mit meinen Lieblings.
Boah, wie respektlos. Wie respektlos. Boah, wie respektlos ist das bitte?
Das war doch auch diese Party, wo die auch Alkohol bekommen.
Ja, diese Party.
Ja, genau, ne? Genau.
Das war richtig gut.
Ja. Wo auch übelst viel los war.
Junge.
Oder irgendwie, die saßen zusammen und waren aneinander gekettet.
Das
also
war, das
Matthias
war Wahnsinn.
Und Cosimo. Und dann noch so eine andere Diskussion ging da ab. Dann waren noch Lorik und Aaron auch da, wo man
am
irgendwie
Flirten.
Zwischendurch dachte, wow,
ja,
was geht denn jetzt ab?
Ja.
Küssen die sich jetzt?
Ja.
Naja, und, es war Serkan und Emma.
Der Streit noch mit Lukas und Aaron war doch auch noch, wo Aaron irgendwie Lukas vorgeworfen würde, er wird irgendwie, ich weiß gar nicht, ich weiß,
dass er
komisch.
Zu feminin ist, also irgendwie Aaron hat von ihm wissen wollen, warum er ihn für zu feminin hält und er steht halt auf maskulinere Männer und so. Und was ist jetzt an einem Crop-Top zu feminin?
Ja.
Das war dann so ewig lange Diskussion. Dann gab es, wie gesagt, Matthias und Cosimo, die komplett am Rad drehen. Ne? Also Matthias steigert sich da auch rein in diesen Hass. Dann Emma und Serkan verschwinden auf einmal in der Abstellkammer und Aaron und Lorik haben so komplett weirden Flirt einfach und das wird alles so nebeneinander geschnitten und das war halt alles eine Folge und man denkt sich so, Junge, also das war auch so geil geschnitten einfach, muss man sagen.
Ja.
Also,
und dann
crazy.
Auch wie Cosimo da auf der Couch liegt mit Matthias und sich einfach so umdreht und dann sagt, Matthias, Hilfe, ich fliege. Ja. Das ist so mega genervt. Das fand ich so witzig.
Ich fand's auch witzig.
Meine Beine, ich fliege.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch in diesem Format nochmal, also sowohl in Matthias, aber auch in Cosimo neu verliebt, muss ich sagen.
Ja, klar.
Also ich konnte Cosimo wirklich, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich war Cosimo so nah wie jetzt bei The Power, weil ich konnte ihn wirklich so gut nachvollziehen und auch seine, was dann danach kommt, ne, weil Cosimo wird dann die Zielperson, ne, Aaron, also ist ja, ne, Aaron nominiert quasi Cosimo als Zielperson und er zerbricht quasi unter diesem Druck, weil er halt, die einen sagen ihm Matthias, die anderen sagen ihm Aaron und er muss halt entscheiden und hat aber von allen und vor allem von Easy eben und von Matthias dann, bei Matthias so ein bisschen aus taktischer Sicht hatet er Cosimo so und Easy halt aus, ja, anscheinend irgendwie Furzgründen und irgendwie so, hatet er auf einmal Cosimo und damit kann er absolut nicht leben, dass vor allem die beiden, die er eben aus dem echten Leben kennt, sich da so gegen ihn turnen und dann halt verwechselt er halt Spiel und Realität auch. Die anderen sagen ihm immer wieder, ey, das ist hier ein Spiel, du musst aufhören, hier die ganze Zeit so, das so ernst zu nehmen, Cosi. So. Und er zerbricht wirklich darunter und dann gibt es diese Szene, wie er da im Regen sich da an den Pool setzt und wirklich heult und wirklich so einen Zusammenbruch hat. Das war ja wirklich auch, hat ja schon sowas von Kommende damals hier, Daniel Köllerer.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, vor allem haben die das ja in der ersten Folge, wo es so um die, also wo die so kurz vorgestellt wurden, die ganzen Leute, da haben die das ja so mit reingeschnitten in ja, so dieses stimmt. Foreshadowing quasi. Und da dachte ich dann noch so am Anfang, oh mein Gott, ist Cosimo Powerplayer und muss da irgendwie so lügen und so tun, als würde er gerade zusammenbrechen. Und dann einfach so 20 Folgen später liegt er dann da so rum und ist halt wirklich mega traurig.
Ja, es ist einiges los jetzt in der für mich gerade aktuellen Runde ist Serkan der Powerplayer und das ist jetzt eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass die Powerplayer-Wahl wirklich zufällig ist?
Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil natürlich, wenn du Serkan castest, dann hoffst du natürlich auch drauf, dass der das mal wird und ich habe es auch gehofft. Mein Gedanke war dann so, entweder... Also es kommt ja auch mit drauf an, wann du die Leute in den Raum schickst, so ob die halt am Anfang ziehen dürfen oder am Ende, so statistisch gesehen. Oder sie haben da irgendwie mehrere Plättchen in diesem Raum und legen dann manchmal vielleicht ein paar mehr aus. Und er
oder halt
dann
nur,
da,
ne?
Ja, oder halt also. Nur oder... Genau, irgendwie so. Kann auch sein. Aber dann denke ich mir so, gibt es auch mehrere Powerplayer, wo man, also wo ich dann so dachte, ja, wenn ich jetzt die Produktion wäre, dann hätte ich die Person jetzt nicht nochmal genommen. Also jetzt wie Aaron zum Beispiel.
Also ich glaube, du brauchtest einmal den Fall, dass jemand doppelt drankommt. Also dass jemand, dass es einen Doppel-Powerplayer gibt, weil sonst wäre es auch zu auffällig, dass es jedes Mal jemand anderes ist, jedes Mal jemand Neues, rein statistisch. Und dann glaube ich, war auch Aaron die willkommenste Option davon, weil die Matthias-Runde war gerade erst, Kader ist schon raus at this point so und Vanessa ist zu langweilig, Julia ist auch schon raus, also blieb eigentlich nur Aaron als erster doppelter Powerplayer übrig. Also für mich war das auch die naheliegendste Wahl und also für mich riecht es danach, mir ist es ja wurscht, ne? Mir ist sowas ja immer egal, ob da jetzt irgendwie getrickst wird oder so, aber genau, aber nur so denke ich irgendwie, glaube ich nicht, dass das komplett random ist, weil es jetzt wirklich dann so perfekt gelaufen ist aus meiner Sicht. Also dass Aaron alleine schon der erste, ich habe schon beim ersten, dachte ich mir schon, Aaron ist der perfekte erste Powerplayer, weil er einfach als erstes das Game versteht. So. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie jemanden als ersten Powerplayer haben, der das überhaupt nicht rafft. So.
Ja, wobei dann denke ich mir so, am Ende, wenn nicht mehr so viele da sind, dann wird ja sowieso jemand, also höchstwahrscheinlich nochmal Powerplayer, der schon dran war. Deswegen
weiß ich dann glaube ich, ist irgendwann ist es egal, aber ich glaube so, dann du sowieso, musst einfach mal, du musst einfach mal, also du willst, dass Serkan mal Powerplayer ist, du willst, dass Matthias mal Powerplayer ist, du willst, dass eigentlich auch, dass Julia mal Powerplayerin ist, so, aber so am Anfang ist es, also du willst jetzt nicht eine doppelte Emma haben oder eine doppelte Vanessa oder so oder keine Ahnung, das bringt dir irgendwie, also das ist auch nicht, also wird schwer, dass es geil wird, glaube ich.
Ja.
Habt ihr noch was so spoilerfrei hinzuzufügen zu den letzten Folgen?
Also, naja, spoilermäßig ist ein bisschen schwer.
Also
irgendwie.
Es wird angespannter auf jeden Fall. Also man merkt, dass desto weniger die werden und desto länger die auch wohnen, desto angespannter ist die Situation und desto öfter streiten die sich auch und es eskaliert auch ein bisschen mehr. Ja, und ich finde, das Finale hatte auf jeden Fall so ein paar Überraschungen noch mit sich.
Okay, da freue ich mich drauf. Ja. Also The Power für mich wirklich Überraschung des Jahres bis hierhin mit einigen Anwärtern auch für die TV-Momente da nochmal zurückzukommen darauf.
Also ich wäre enttäuscht also, von euch, wenn ihr das nicht drin habt. Also wäre ich richtig enttäuscht.
Ja, doch. Also doch, das doch. Wird auf jeden Fall wird da irgendwas vorkommen.
Ich glaube auch. Ja, mal schauen, ob von dem nächsten Format auch was vorkommt. Von den Werwölfen. Da liefen jetzt die letzten 4 Folgen am Donnerstag. Und ich habe sie geguckt und ihr auch. Deswegen sprechen wir jetzt auch mit vollen Spoilern für alles von Werwolf jetzt. Weil wir wissen ja, es gibt Spoiler, weil die Info, wer die Werwölfe sind, ja immer stückchenweise zurückgehalten wird. Am Anfang kannten wir die erste Werwölfin Dana. Dann in den zweiten vier Folgen stand Steven so als neuer bekannter Werwolf dann so ein bisschen im Vordergrund. Und dann war die Frage bis eigentlich zur vorletzten oder letzten Folge, wer ist der verbliebene dritte Werwolf, der sich auch ja, ne, weil Steven und Dana waren schon relativ auffällig, aber da hat sich eigentlich, zumindest wie es geschnitten war und so, kann man ja auch sagen, weil am Ende ja sie ja auch niemand auf dem Zettel hatte, die letzte Werwölfin eigentlich niemand auf dem Zettel hatte, wie gesagt, nämlich Cindy war die letzte Werwölfin. Wie fandet ihr es jetzt all in all Werwölfe, so die kompletten 12 Folgen am Stück? Wie würdet ihr sie bewerten?
Also erstmal hat hier Natalie Kruse zugeschlagen, weil sie ja von Anfang an Cindy im Verdacht hatte. Also als wir darüber gesprochen haben, wer könnte es sein, und dann meintest du so, ja, Cindy könnte gut sein, weil sie so still ist und man so wenig über sie erfährt.
Ja, und ich muss aber auch sagen, also als Kandidatin wäre ich, glaube ich, auch nicht so schnell auf sie gekommen. Aber wenn man schon so einige Shows gesehen hat und gerade auch, ich gucke ja auch die ganzen Traitors-Shows jedes Mal, und dann irgendwann checkt man so aus Produktionssicht, wer das sein könnte. Und weil sie wirklich am Anfang gar nicht weiter vorkam und auch keine Vorstellung oder so hatte, und auch so wenig irgendwie O-Töne und so, die, also alleine auch, dass sie halt super selten da saß und dann so gesagt hat, ja, das ist so voll komisch und ich glaube, der ist es. Und ja, das Gespräch war ganz merkwürdig. Da dachte ich dann so, okay, ich glaube, sie ist halt die von den Werwölfen, die halt die ruhige ist. So, weil die anderen beiden, die waren ja wirklich out of control, muss man sagen. Und ja, dann so über die Folgen hinweg dachte ich mir dann schon, es kann eigentlich nur sie sein. Weil so alle anderen, die waren auch viel zu laut dafür, als dass, ja, dass es irgendwie, dass es wirklich so jemand ist, der da ein bisschen untergeht, das habe ich mir dann schon gedacht.
Ich saß gestern mit einer Freundin, habe die letzten vier Folgen geschaut und habe auch am Anfang von der vier Folgen gesagt, also es gibt eigentlich für mich jetzt gerade nur zwei Optionen, die sozusagen typische für so eine Show wäre, dass es Cindy ist, weil sie einfach diesen Schnitt bekommt so, und das ist am einfachsten, sie als Werwolf quasi dann am Ende zu enttarnen so. Und die spannendere Option wäre für mich Ruth gewesen. Also Sören konnte es für mich...
Ja, ich auch gehofft.
Also Sören konnte es für mich nicht mehr sein, als er den Mentalisten so rausgeboxt hat im Prinzip, weil das wäre wär eigentlich kein Werwolf-Move, so der Anführer zu sein, den Mentalisten rauszuhauen, Patrick. Aber Ruth hätte noch sein können, weil sie, es wäre ein doppelter Twist gewesen quasi, den ich spannend gefunden hätte, wenn sie es am Ende gewesen wäre, weil sie ja quasi eh schon als Hauptmann immer so diese Rolle spielen musste. Und dann, wenn sie jetzt nochmal quasi, wenn das so eine vorgeschobene Rolle gewesen wäre und sie dann quasi als Werwolf, das hätte ich cool gefunden. Ich dachte kurz, dass es passiert, aber dann gab es eine Szene, die reingeschnitten wurde, wie Steven und sie einmal alleine in der Hütte saßen. Und das war ja der Moment, wo Steven fast geheult hat. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann es Ruth nicht mehr sein, weil das geht ja gar nicht mehr, weil es würde ja jetzt nicht, die beiden Werwölfe würden ja jetzt nicht zusammen in einer Hütte sitzen und dann so quasi beide weinen. Deswegen war es dann irgendwie klar, dass es Cindy sein musste. Aber ja, mein Gott, also ich finde es für eine erste Staffel, fand ich es absolut okay, dass sie es jetzt so gemacht haben. Ich glaube, wenn du dann irgendwann mal Staffel 9 hoffentlich machst, dann glaube ich, musst du dir ein bisschen was anderes ausdenken, als die letzte Person, die du quasi vorstellst, dass die dann auch der geheimnisvolle letzte Werwolf ist.
Und sie hatte ja auch wirklich, weil er hatte ja wirklich kaum Sendezeit in den vorherigen Folgen. Also sie ist ja erst so in den letzten vier Folgen, hat sie ja auch O-Töne bekommen oder hat mehr gesprochen und so, und da ist sie so richtig erst aufgewacht. Und da dachte ich mir auch dann schon direkt relativ am Anfang von dem Finale da, ja, eigentlich kann es jetzt nur noch Cindy sein. Aber ja, ich fand es aber jetzt an sich auch nicht so schlimm, weil mich hat der Rest halt so gut unterhalten. Und ja, und es war ja auch richtig lange nicht so klar. Also ich hatte da auch andere Leute noch in Verdacht gehabt. Deswegen ist es für mich schon in Ordnung so am Ende gewesen.
Wie gesagt, diese Sache mit den Regeln, dass man eben die Rollen nicht callen darf, das war für mich jetzt nicht so eine Regel, die von Anfang an klar war. aber sie wurde dann irgendwann klar, als es dann irgendwann Michael Kessler gesagt hat, irgendwie, er darf jetzt nicht sagen, dass er das, ich glaube, das war bei Patrick, dass er halt der Seher ist, ne? Das durfte er dann nicht sagen.
Ich frage halt nicht, ob das auch noch anders gegangen wäre, also dass er dann irgendwie zum Beispiel Lesern oder Josie, von denen er ja wusste, diesen Dorfbewohner, dass er so mit Zwinkern so irgendwie Signale
oder irgendwie
hätte geben können.
Mehr so mit Worten so ein bisschen drumherum reden, so wie bei The Power halt, wo die das ja auch teilweise so gemacht haben.
Da hat es ja Matthias auch nicht gesagt, als er Powerplayer war, Serkan, aber es war so klar.
Also, weil Patrick, ganz ehrlich, das ist der schlechteste Mentalist, den ich in all den Jahren von TV-Schauen gesehen habe. Also, was war das für eine Performance?
Das haben wir uns auch gefragt. Also, Nati und ich so, mit was macht der Geld? Also, wie macht er seine Shows? Wie macht er die? Was macht er denn auf der
Also, ehrlich gesagt, also ich fand ihn jetzt am Anfang, in den ersten 4 Folgen, hat er, finde ich, das genau richtig gespielt, wenn man anschaut, was der Pokerspielerin und was der Schachgroßmeisterin passiert ist. Weil wenn er da irgendwas anderes gemacht hätte, wäre der raus gewesen. So, ne? Wenn er da irgendwie analysiert hätte, an seinem Zwinkern erkenne ich das und das, wäre er raus gewesen, also ohne Probleme. So, aber danach ist halt nichts gekommen und das ist er hat nichts im Spiel quasi gebracht. Aber ich glaube, es liegt ein bisschen ein Stück weit an der Regel. Aber ich habe mir vor allem das Regelding auch bei was anderem gedacht, weil Steven war so sass, ne? Und dann gab es irgendwann das Gespräch, also das wurde dann wieder weniger, weil irgendwie andere in den Vordergrund gerückt sind. Aber irgendwann gab es dann das Gespräch. Also Steven hatte meiner Meinung nach fürs Finale, fürs Endgame nur noch die Option, er muss das kleine Mädchen sein. Das erklärt, warum er sich so komisch verhält irgendwie.
Ja, stimmt.
Und das war dann eben einmal auch Thema in dem Gespräch mit Lesern. Ne?
Ja, mit Lesern, genau.
Und er sagt dann,
das war so schlimm.
Und er sagt ihm halt noch, weil es deutet echt vieles darauf hin, dass Steven das kleine Mädchen ist, wenn man sich so als Dorfbewohner-Sicht überlegt. Aber er kann quasi nicht sagen, also ihm ist es nicht erlaubt zu sagen, ich bin das kleine Mädchen. Also er hätte das vermutlich halt ein bisschen so mit mehr Augenzwinkern dann noch in den Regeln sagen können. Ja. Aber er hat sich halt dann dafür entschieden zu sagen, nee, ich bin's gar nicht. Also ich bin gar keine extra Rolle. Und das war halt dann auch der falsche Move, weil das erklärt sein komisches Verhalten halt null. Aber wenn die Regel nicht da gewesen wäre, hätte er einfach eine Option gehabt, sich viel krasser noch zu saven. Und sich sogar fast schon als glaubwürdig herauszustellen, glaube ich. Aber die hat er halt nicht, die Option.
Ja, wobei ich mir dann so denke, also die Leute hätten ja trotzdem, wie gesagt, das irgendwie wenigstens mit einer vertrauten Person so denen das versuchen können, klarzumachen. Also auch Steven, wenn er schlauer gewesen wäre, dann hätte er da irgendwie, weil Lesan meinte ja sogar, weißt du mehr oder so, hat er, glaube ich, gesagt. Was so in die Richtung geht.
Und dann musst du ja nicht sagen,
saß er da und so mega aufgeregt wieder und dann so, nein, ich kann dir leider nicht, ich weiß nicht mehr. Wenn ich mir so denke, dann sag doch jetzt, ich habe schon so meine Vermutung oder irgendwie sowas.
Aber mich würde diese Regel extrem verunsichern, weil eben darf ich jetzt das sagen, aber bis zu welchem Grad darf ich es denn sagen? Also darf ich jetzt sagen, ich habe eine Rolle und das ist keine erwachsene Rolle. Darf ich sowas sagen oder darf ich das nicht sagen?
Nicht.
Also
genau,
das war aber halt auch schwierig, weil die Sonderrollen halt auch nicht so benutzt worden sind, weil zum Beispiel bei Lesern, da war ja der Fuchs, Spoiler, ist gestorben in der Nacht. Das heißt, er hat damit nichts anfangen können. Dann Mario mit das kleine Mädchen. Mario hat nie was gesehen. Das heißt, er konnte die ja nicht ausspielen oder irgendwie, also es hat ihm nichts gemacht. Und Patrick hat halt komisch gespielt, keine Ahnung. Deswegen, ich weiß auch nicht, war einfach seltsam. Und deswegen konnten die halt auch nicht so viel was mit diesen Sonderrollen anfangen irgendwie. Und es gab dann nie die Situation, dass Mario zum Beispiel irgendwas gesehen hat und dann so sagen konnte, ich habe da was gesehen oder so in die Richtung.
Voll, aber das wäre genau Stevens Rettung gewesen. Es gab kein kleines Mädchen praktisch, weil das gar keine Auswirkung hatte. Er hätte die Rolle dann kapern können, weil er hätte sagen können, Dana, ne, er hat ja für Dana gevotet. So. Und das war hat ihn ja auch für vieles Hass gemacht, weil das halt so ein Werwolf-Move ist, quasi dann gegen die erste Werwölfin auch zu voten und so. Hätte er sagen können, ich weiß, ich bin nämlich das kleine Mädchen. Ich habe nämlich tatsächlich Dana gesehen, so. Also, ne, sagt nicht so offensichtlich, aber er hätte das so spielen können, dass er das Voten für Dana darauf zurückführt, dass er das kleine Mädchen ist. Er hätte von dem Moment an kleines Mädchen spielen können, als er gemerkt hat, da will keiner anscheinend kleines Mädchen sein. Aber ja, das finde ich, frage ich mich einfach, warum das so ist. Aber ja.
Aber ich finde, bei Patrick, da er hat es ein bisschen, glaube ich, versucht, als die dieses Rauswählen machen mussten, wo er dann diese ewige Diskussion, wo immer alle nochmal, ja, aber die Logik, also das verstehe ich jetzt nicht. Warum hast du dann Dings Mario rausgewählt? Weil ihr seid ja so eng und ja. Und da hat er dann nur so gesagt, ja, ich wusste,
ja.
Also quasi bei Lesern, wusste ich, wenn der dann überbleibt, dem vertraue ich. Und da dachte ich dann schon so, na gut, wenn jemand so eindeutig sagt, ich vertraue dir, dann hat er wahrscheinlich irgendwas gesehen. Aber ja, in dem Moment ist da auch keiner mehr drauf gekommen, sondern die waren dann alle so, ja, der ist komisch, der muss raus.
Die hatten ihn ja eh so auf dem Zettel schon die ganze Zeit und dann war das für die einfach so, ja, das ist noch so ein weiterer Hint dafür, dass er...
Ja, ich glaube, das hat aber, glaube ich, Patrick gemeint, als er dann dachte, was, die Idioten, ne, diese Idioten, warum checken die meine Hinweise nicht? Aber ich glaube, das man tut den Leuten keinen Gefallen damit, dass man das so durch die Blume sagen muss, halt so Rollen.
Und wir wissen ja nicht, wie die Regel war. Also vielleicht war das auch so, man darf eigentlich gar nicht irgendwie so zwinkern oder irgendwie so ganz klar einfach sagen.
Ja, und das finde ich halt, komisch irgendwie. Ich finde es unnötig, also...
Ja, gerade weil du ja auch im Gegensatz zu dem Brettspiel bist du ja immer in der großen Runde und da kannst du dich ja nicht zurückziehen und dich mit Leuten beraten. Und hier hast du ja den Vorteil, dass du dich zurückziehen kannst und halt Informationen teilen kannst mit irgendeiner Person, wo du denkst, die ist vielleicht vertrauenswürdig. Und da würde das ja so einen neuen Spin irgendwie noch mit reinbringen. Aber so ist es halt irgendwie blöd.
Ja, ich glaube, das ist mein einziger... Jetzt, was das reine Gameplay angeht, mein einziger Kritikpunkt, weil beim Rest habe ich weiterhin nichts gefunden. Ich finde es weiterhin sehr unterhaltsam und super, super kurzweilig auch und mochte das total und bin sehr optimistisch für eine zweite Staffel.
Ja, ich hoffe es auch. Ich fand ich hoffe, wenn dann das nochmal so andere Rollenkarten dann genommen werden würden, aber ich denke mal schon, weil es geht ja auch um das richtige Kartenspiel, ist ja dann auch so eine gute Werbung dafür. Weil ja, das war auch so ein bisschen, da war ich dann so ein bisschen traurig, dass es halt einfach in dem Spiel nicht so richtig zum Zuge kommen konnte. Auch dann am Ende mit dem Fuchs, da dachte ich schon so, ja, wow, ey, es ist so klar, dass der jetzt rausgeworfen wird und dann nichts rauskommt und alle genauso dumm sind wie vorher. Das war so ärgerlich. Und halt auch das mit dem Mädchen, dass der da durch diesen Schlitz gucken soll. Also sorry, aber selbst wir haben ja die Leute gesehen und wir hatten halt so, also Jule und ich haben dann auf die Körpergröße auch so geschaut und dann ab Folge 5 war das, glaube ich, da habe ich dann auch so darauf geachtet und dachte dann so, nee, die sind gar nicht so groß, weil in der ersten Folge, da sah es ja so aus, als würde Dana so 2 Meter weit nach oben gucken.
Ja.
Und dann in den anderen Folgen, da hat man dann gesehen, dass die alle gleich groß sind. Aber selbst das hat nicht so viel gebracht, dass man jetzt erkennen konnte, dass es auf jeden Fall Cindy oder so. Und vor allem, deswegen denke ich mir dann, ja, wie soll er das erkennen aus seiner Hütte?
Aber bei dem Brettspiel ist es ja einfacher zu lunsen, weil, also wenn du das in der Gruppe spielst, weil da halten so alle ihre Augen so vors Gesicht, die Hände vors Gesicht und da kann man so zwischendurch so eine Lücke und da mal so blinzeln. Und da bei dem Spiel war das Risiko halt viel zu hoch, deswegen hat es ja Mario auch nie gemacht, weil es ja auch so laut ist, da diesen Schlüssel da rauszuholen und dann, also und vor allem, weil die ja in ihren dicken Mänteln da rumstehen, also da musst du ja wirklich Glück haben, dass die halt gerade, also nicht mal, weil du kannst halt auch nicht aufmachen, die Klappe da, wenn die jetzt gerade aus dem Haus rauskommen oder auch wieder reingehen, weil dann ist es ja viel zu laut, da sind die viel zu nah dran. Und deswegen war das halt voll schwer für ihn. Und dann fand ich das auch so traurig, dass die dann alle immer überlegt haben, wer ist denn das Blinzelmädchen? Oh mein Gott, die weiß doch so viel. Mario so, ich weiß gar nichts, Leute, ich weiß gar nichts, der Arme.
Also zu dem Thema Werwolf, Nächte und so weiter. Letztes Mal hat uns jemand in den Kommentaren gefragt, da wir ja, oder keine Ahnung, dadurch, dass wir das halt jetzt so oft gucken, wird auch manchmal gedacht, dass wir mehr Einblicke haben in die Produktionsabläufe, als wir tatsächlich haben oder mehr wissen oder so. Weil wir wurden gefragt, wie das ist mit den Übernachtungen, also ob die da tatsächlich in den Hütten übernachten oder nicht, wollte jemand wissen. Ob wir da irgendwie eine Vermutung haben oder vielleicht sogar mehr wissen. Und jetzt ist es so, dass ich das mal ein bisschen versucht habe zu recherchieren. aber das ist jetzt auch keine
Kruse.
Kleine Kruse. Nein, aber das ist jetzt auch keine Information, die irgendwie irgendwas am Spaß macht, weil das ist ja, ne, also ich habe mir schon gedacht, dass es unwahrscheinlich ist, glaube ich, dass sie da übernachten, weil das ja, also da müssten da ja Klos sein, da müsste da ja eine Wasserleitung sein und also wenn man das mal durchdenkt und so. Und deswegen dachte ich schon, wahrscheinlich eher nicht. Und wie ich das jetzt so erfahren habe, ist es auch so, dass sie da nicht übernachten. Sondern dass es halt so ist, wie bei Verräter ja, glaube ich, auch, ne, dass es halt ein Hotel gibt und so. Mhm. Aber das dann halt sehr extrem auf Augen verbunden, Ohren und so, und dann in gesonderten Zimmern und kein Kontakt und natürlich und sowas sehr extrem
wie
geachtet
bei The
Power. Wird. Aber dass sie.
Bei The Power mit den Kopf.
Ja, genau. Aber dass sie halt nicht da übernachten. Das ist zumindest meine Info, die ich jetzt so ein bisschen nachgefragt habe in den letzten Tagen, wie das so, was da andere Leute so denken. So.
Aber ich frage mich, ob die dann quasi in den Hütten auch ihre ganzen Notizen so lassen müssen, dass die dann quasi nur, wenn die da sind, so irgendwas aufschreiben dürfen und im Hotel dann quasi gar nichts dabei haben dürfen.
Ja, das weiß ich leider nicht. Keine Ahnung.
Gott, der arme Mario, der dann immer jede Nacht raus musste. Und dann wahrscheinlich dann so 3 Stunden, weil, keine Ahnung, dauert ja auch das mit dem Auf- und Abbauen, dann da sitzen musste nachts.
Apropos die Kruse. Die Kruse zieht, haben wir ja schon gehabt, ne? Ist jetzt aber offiziell zu Forsthaus Rampensau gemeinsam mit Jelis. War ja schon HörerInnen dieses Podcasts bekannt. Aber das wurde jetzt offiziell nochmal gesagt, weil es nämlich tatsächlich so war, wie es auch alle Boulevardblätter gesagt haben, Jimmy Blue sollte da mit Jelis hinziehen. Und man hat auch schon so ein Promo-Bild gesehen, die Lara neben Jelis mit so einem überraschten Gesichtsausdruck. Und sie haben eine, also die Lara hat quasi so eine Papiermaske von Jimmy Blue dabei.
Ja.
Also das wird auch in der Sendung quasi offensichtlich gemacht, dass es so sein wird. Steht hier ein Datum auch dabei. Herbst steht, glaube ich, weiterhin dabei einfach. Ja. Nee, ist noch nichts bekannt.
Der muss ja langsam mal starten.
Dann habe ich noch eine Nachricht von ProSieben. ProSieben holt Elvis und Whitney Houston nochmal auf die Bühne. Unter dem Titel Staying Alive. Stars singen mit Legenden.
Also so ein bisschen die Puppenknecht
im Kostüm.
Genau, also es ist so eine Mischung aus Pretty im Plüsch und Big Performance.
Ja, geil, bin ich eigentlich dabei. Fand ich beide gut, eigentlich.
Es ist wahrscheinlich mit KI, ne? Mit KI werden da irgendwie wahrscheinlich so Hologramme dann irgendwie, steht hier dabei. Also, in Staying Alive liefern sich Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sascha einen...
Sorry, das ist so lustig, dieses Line-up.
Einen musikalischen Wettstreit, bei dem sie auf der Bühne mit Elvis Presley, Whitney Houston und Amy Winehouse und Freddie Mercury performen.
Wer war nochmal Freddie? Nee, gab es Freddie Mercury bei Big Performance? Nee, nur Prince.
Doch, klar, Martin Schneider.
Ach so, stimmt.
Was? Martin Schneider?
Nee, warte mal. Quatsch. Martin Schneider war Rod Stewart, oder?
Ja.
Ja,
nee.
Er war Freddy.
Nein,
Mercury.
der war hier Rolling Stones Ding.
Ah ja. Ja, ja.
Der war das.
Mick Jagger.
Ja, stimmt. Wegen dem Mund.
Ja, wegen der Zähne, die dann rausgefallen sind auf der Bühne.
Ja.
Ja, tolle Show damals gewesen.
Oh,
also es ist so, dass die No Angels singen Daylight in Your Eyes gemeinsam mit Elvis.
Okay.
Sascha singt I Feel Lonely mit Amy Winehouse. Und steht da noch was dabei? Nee, ich glaube nicht, der Rest ist noch geheim.
Und dann Hollywood Hills mit mit Freddy oder was?
Ja, Hollywood Hills mit Freddie Mercury.
Alter, das ist so schlimm. Vor allem ist Sascha, ist der dann er selbst oder ist er selber Dick Grave? Sein eigenes Alliance.
Ja, das wäre komplett der weird, wenn Sascha eine Rolle spielt und dann mit so mit Whitney Houston auftritt oder so.
Ja, und dann redet er die ganze Zeit wie Mark Terenzi bei Promi BB als Dick Brave.
Ja. Also ganz, ganz komisch, oder? Das ist mal hier so eine Show, wo wir eigentlich dann einschalten müssen. Ich
Big Performance zurückgewünscht, ehrlicherweise.
Oder Pretty in Plüsch. Ja. Mit Ingolf Lück und dieser Puppe, die, glaube ich, dann am Ende Janet Biedermann war oder so, die dann zusammen Tell me something. wie heißt er? Und Lady Gaga.
Shallow,
genau, gesungen haben. Und er dann so mit der Gitarre auf der Bühne und so alles so ganz lang gezogen hat. Tell me something, boy. Der dann so ewig lang alle Töne so gesungen hat.
Oh, ich habe wieder so eine Nostalgie, gerade wieder zu den Corona-Shows bekommen.
Ja. Okay, das war das. Und dann habe ich noch eine Nachricht. Das Dinner for One Prequel, diese Miss Sophie-Serie.
Ja.
Ich glaube doch, ist da nicht auch Hardy Krüger Jr. dabei? Nee.
Ja, ist da nicht stimmt. Simon dabei?
Ja, da ist Simon dabei.
Welcher Simon?
Von ZSV. Mit Laura Larsson, der Podcast.
Ach so, lol. Okay.
Ist Sidekick, Spaß.
Moritz bleibt treu.
Mit dem Podcast, das ist ja auch einer der Sidekick.
Genau.
Hat Desi ja gestern einfach gesagt.
Ja. Moritz bleibt treu, Jakob Matschens, Frederik Lau als Mr. Winterbottom, Christoph Schechinger als Admiral von Schneider. Ulrich Nöten, Lilly Marie Vogler und Max von Pufendorf. Genau, das ist kommt dann kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, Miss Sophie bei Prime Video. So, das wollte ich noch durchgeben. Und jetzt kommt Jule noch mit Euphorie. Mhm. Ja. Das ist das deutsche Euphoria. Und das, Miss Sophie hat bei dem Filmfest München Premiere gefeiert, Euphorie auch. Und Pumuckl. Und ich habe mich von den drei Sachen für Pumuckl entschieden und habe die Wahl noch nicht bereut. Sollte ich sie denn bereuen, Jule?
Naja, da hättest du halt nur die ersten beiden Folgen gucken, glaube ich, können. Und es ist ja schöner, dass du jetzt alles an einem Rutsch gucken kannst und nicht irgendwie ewige Monate dann auf die nächsten Folgen warten musst. Aber ich war vor der Serie, auch als sie angekündigt worden ist, sehr, wie glaube ich die meisten Leute, warum denn? So in meinem Kopf, weil ich mir dachte, warum nicht was Eigenes machen? Warum muss es denn jetzt schon wieder irgendein Mockup sein von irgendeiner anderen Serie oder so? Aber dann habe ich mitbekommen, dass da die Leute von Druck mitmachen. Und da waren also sowohl Leute von Druck vor der Kamera stehen die auch, also von der Webserie von Funk oder ZDF, weiß ich jetzt nicht genau, von damals. Und auch hinter der Kamera arbeiten, also glaube ich im Writers Room oder so. Und da dachte ich mir so, okay, vielleicht könnte es doch was werden. Und dann hat es ja auch ewig gedauert, bis es rauskam. Ich glaube, weil die dann noch lange Nachdrehs hatten, keine Ahnung was. Und dann ist es letztendlich da. Und ich wusste ja durch Janske, die konnte die schon vorab gucken, im Presseportal von RTL, dass es ganz gut wird. Und dann war ich so, oh, vielleicht wird es echt ganz gut. Und dann habe ich dann die Folgen geschaut, sind 8 Stück. Und ja, und kann das auf jeden Fall bestätigen. Also es hat mich extrem überrascht, wie gut das war. Also alles, also sowohl wie die Charaktere geschrieben sind, als auch wie die Serie aussieht, weil die sieht halt null deutsch aus. Also die hat nicht diesen typischen Farbfilter, den wir immer haben, sondern halt ist schon so was Eigenes. Es sieht halt sehr international aus, finde ich, die Produktion. Die Schauspieler sind sehr gut, finde ich. Und ja, und was sie auch gut machen, das ist halt nicht eine 1:1 Kopie von dem amerikanischen Euphoria, wie wir es alle kennen, sondern dass da so einzelne Elemente rausgenommen worden sind, also verschiedene Themen wie zum Beispiel Queerness, Drogensucht, toxische Beziehungen, Gewalt, so, werden halt aufgegriffen und als Storystränge, aber nochmal so neu miteinander kombiniert, also so verschiedene Charaktere, wie man auf Euphoria sie kennt, kriegen dann so verschiedene Traits von anderen so und dann werden dann Figuren miteinander gemischt und neue Sachen noch mit reingetan, das finde ich ganz cool Und ja, und ich hoffe, es gibt auf jeden Fall eine zweite Staffel, weil ich fand auch gerade, das Ende war sehr offen. Und ich wünsche mir da auf jeden Fall mehr und hoffe, dass es weitergeht. Und vor allem ist es halt echt schön, weil in Deutschland so in der Form hat man so eine Art von TV noch nie gesehen, finde ich. Also wenn man jetzt auch die anderen Netflix-Serien kennt, die relativ erfolgreich waren, wie zum Beispiel Dark oder How to Sell Drugs, ist nochmal was anderes.
Wie lange sind denn die Folgen?
Die sind so 45 Minuten lang, glaube ich, so im Dreh rum.
Okay.
Und also, die kamen so vor einer Woche raus.
Krass, ja. dann hast du ja wirklich gefallen. Dann hast du ja richtig
ja, richtig voll. Also ich war ja auch im Zug, ne? Ich war ja in Berlin, ne?
Und da hast du die ganzen hotten Szenen geguckt, die es da
ja
bestimmt.
Ja, es war ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Also. Mir war das dann auch ein bisschen, also ich habe dann so in meiner Tasche, habe ich so mein Handy reingelegt und habe so ein bisschen Sichtschutz gemacht. Also ich habe nicht alle Folgen gesehen, nur so zwei oder drei, aber ja, das war ein bisschen schwierig, ja. Weil es auch sehr graphic ist, so wie das Original auch, beziehungsweise es ist ja offiziell, offiziell der Ableger von der israelischen Serie und nicht von dem amerikanischen. Ja. Aber ich kenne halt die israelische Serie nicht. Also ich habe gar keine Ahnung. Alles, was ich davon mitbekommen habe und mitgelesen habe, finde ich, klingt gar nicht nach dem amerikanischen Euphoria oder auch dem Euphorie jetzt. Also ich habe das Gefühl, da wurde sich ein bisschen mehr von Euphoria, also von dem amerikanischen, abgeguckt. Aber ja, aber offiziell ist es halt von der israelischen Serie.
Wer ist denn die deutsche Sydney Sweeney?
Ja, das ist so ein Charakter, die gibt's nicht wirklich.
Okay.
Finde ich. Also das ist die ist so eine Mischung aus, also da gibt's so verschiedene Sachen von ihr, die so in andere Charaktere reingelegt worden sind, aber da gibt's jetzt nicht so eine klare Figur. Also die, glaube ich, so am nächsten dran ist glaube ich, Rue, also die Zendaya, also die Hauptfigur. Weil es ist auch so, dass sie halt aus der Klinik kommt, also in dem Fall war es ein anderer Grund als diese Drogenüberdosis, sondern es ist ein anderer Grund, warum sie in die Klinik gekommen ist, aber dann kommt sie zurück und genau, und sie hat ja auch diese queere Liebesgeschichte und ja, dieses Problem mit den Drogen so, dass sich da so weiterführt, aber es ist ein bisschen anders erzählt. Und wer auch sehr nah dran ist, finde ich, ist die Figur von Nate, also von Jacob Elordi. Da sind auch sehr viele Sachen übernommen worden, also dass der so der Captain von dem, in dem Fall ist es Handballteam ist, und dass der so ein bisschen mit seiner Männlichkeit struggelt und sowas. Da sind auch viele Sachen von dem übernommen. Und dass er sich in so einer toxischen Beziehung befindet, wo er auf jeden Fall der toxische Part ist. Ja, genau. Und es gibt auch so... ja, die spielen Handball.
Ist Handball der Football-Ersatz quasi?
Ja, und Fantasy, der Coach ist Aaron Alteras. Das hat mich auch sehr gefreut.
Von The Power.
Was? Der gelbe Aaron.
Ja, genau. Nee. Ja. Genau, nee, und es gibt ja noch ein bisschen den Reality-Bezug. Da muss ich auch noch kurz drauf reingehen, weil ein Charakter, ein Mädel, die möchte gerne Reality-Star werden. Und das ist so ein bisschen ihre Story. Ja, naja. Und ich finde es sehr interessant, weil da werden, also weil es ja RTL ist, dementsprechend haben die ja auch die Möglichkeit, da auf die ganzen Clips da von den ganzen RTL-Shows zurückzugreifen. Und die nehmen komischerweise immer Lawful. Also immer, wenn die so im Hintergrund Reality-TV gucken oder über irgendwas sprechen, was da passiert, ist es immer Lawful. Und es ist auch ein bisschen komisch, weil da wird so ein bisschen die Story, also ich glaube in der vorletzten Folge oder so wird so ein bisschen die Geschichte von ihr erzählt, weil da ist nämlich auch so, dass wie im amerikanischen Euphoria, dass dann immer so eine Folge eine POV von einer Figur ist oder die Folge fängt dann halt mit der Einleitung von irgendeiner anderen Figur an. Und bei ihr geht es dann halt auch darum, dass sie Reality-TV schon immer guckt, seit sie halt klein ist. Und dann werden aber trotzdem, dann sind so Sprünge in die Vergangenheit und da gibt es trotzdem so Szenen von Lawful und das finde ich halt irgendwie so witzig, weil es gibt dann mal eine Staffel davon. Also keine Ahnung, woran das liegt.
Die 2004er Staffel von Lawful damals, ich erinnere mich.
Ja, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Das ist ein bisschen okay und das ist auch so ein bisschen auch ein Kritikpunkt, den ich hatte. Das habe ich mit Janske auch schon länger drüber geschrieben, weil wir dachten so, irgendwas stimmt da mit dem Alter nicht. Weil sie will halt unbedingt Reality-TV-Star werden, aber sie ist ja minderjährig. Also es geht ja gar nicht. Und da habe ich sie gefragt, okay,
naja, aber man,
ist jetzt kurz
man kann ja auch Sängerin werden Geburtstag wollen.
Ach so, ja, aber sie sagt schon explizit, 12. Sie will zu diesen Dating-Shows. Da gibt es auch so eine fiktive Dating-Show, wo sie da unbedingt hin möchte und so. Und sie will sich dort verlieben und so. Und das finde ich halt ein bisschen komisch, weil du musst halt da schon 18 sein. Und die sind ja alle minderjährig und die sind offensichtlich nicht im Abi-Stress. bei Rue, also bei der deutschen Rue, wird gesagt, sie ist 16. Eine Figur ist 18, das weiß man. Aber die geht auch nicht mehr in die Schule, die arbeitet schon, die hat auch ein eigenes Apartment. Dann ein Typ ist, seit er 14 ist, Schauspieler und kann auch Auto fahren. Aber ist er dann jetzt 18, ist er irgendwie sitzen geblieben, keine Ahnung was. Und die reden auch manchmal was von 11. Klasse. Also das ist so ein bisschen, man kann irgendwie nicht ganz einordnen. Ist es auch ein Gymnasium, ist es eine Gesamtschule, Realschule, keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen, was es so ein bisschen blurry macht. Und genau wegen dem Reality, die wir drehen, es gibt dann auch, das hat auch RTL schon gepostet, das glaube ich ist auch kein Spoiler, es gibt Cameo-Auftritte von Gigi und von Philipp.
Ach ja, das hat man doch schon gesehen, ja, dass die da irgendwie...
Genau, und das ist halt auch so, also Gigi fand ich schon schwierig, also der war wirklich nur so in zwei Szenen, deswegen ist es doch nicht so schlimm, aber ich fand es ein bisschen unangenehm irgendwie. Und Philipp fand ich okay, weil der hatte dann noch so eine bisschen große Rolle gehabt und ich finde, der hat das auch ganz gut so gespielt. Ja, aber das, finde ich, hat mich so ein bisschen nochmal so rausgebracht, weil es halt diese große Produktion war und alles sieht so cool aus und dann spielen die beiden da mit und man sich so fragt, ja, hätten die nicht einfach irgendwelche Schauspieler nehmen können? Das ist so ein bisschen das Problem, was ich hatte. Aber es ist jetzt auch nicht so krass, dass es irgendwie so die kompletten Folgen einnimmt, weil die haben beide einen sehr small part nur. Also es ist auch nicht so schlimm.
Okay. Ja, klingt aber sehr interessant. Also vor allem, also auch mit dem Reality-Aspekt für andere. Ja. Fans alleine schon mal, um das zu sehen. Aber ich glaube, so Sachen wie Gigi, das hat natürlich einerseits den Effekt, dass man eventuell Leute mit den echten Menschen abholen will, aber natürlich auch Distribution. Ja. Ne? Gigi postet das dann sich bei Instagram und dann kriegen sie da mehr mit und so. Also, ja, da muss man mittlerweile einfach manchmal hier und da Kompromisse eingehen. Also Famously hat ja ein bisschen angefangen, dieses ganze Ding mit Ed Sheeran bei Game of Thrones. So eine Nummer.
Ja. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast mich gerade zurückgebracht.
Der deutsche Ed Sheeran. GG. Naja, okay. Ja. Dann war das Euphorie und das war auch Fernsehen für alle Konfetti Edition. ja, einiges dabei gewesen heute. Viel Schönes. Vor allem natürlich Jule und Nathalie. Denen kann man beide folgen. Steht alles in den Shownotes. Genauso wie mir, genauso wie dem Podcast. Und dann geht's bald weiter. Wie gesagt, die Feierlichkeiten für Folge 300, die schieben wir ein bisschen auf. Vergessen wir aber natürlich nicht. Da kommt was ganz, ganz Großes natürlich immer auf euch zu. Aber bald geht's weiter mit Sommerhaus und mit anderen Themen. Sage aber trotzdem mal erstmal vielen Dank an euch beide nochmal.
Sehr gern.
Ja, gerne.
Bald geht's weiter und macht's gut. Habt eine schöne Woche. Und ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal die Tür zumachen hier. Wir müssen nur kurz die Akkus wechseln. Bis dann.